Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde.
Die Suche nach einer guten Hundeschule ist oft eine Herausforderung. Es gibt sehr viele Aspekte zu berücksichtigen, angefangen bei den unterschiedlichen Trainingsmethoden und Philosophien bis hin zur Qualifikation der Trainer und der Größe der Trainingsgruppen. Natürlich ist auch der Standort, der Ruf, die Kosten und spezialisierte Angebote und der Zeitplan der Hundeschule entscheidend. Die Auswahl erfordert gründliche Recherche und Überlegungen. Es kann sehr hilfreich sein, sich Zeit zu nehmen, verschiedene Schulen zu besuchen, mit den Trainern zu sprechen und sicherzustellen, dass man sich wohlfühlt und Vertrauen hat in die Einrichtung, die man auswählt. Schließlich sollte man nicht vergessen, dass eine gute Hundeschule einen erheblichen Beitrag zur Erziehung und Sozialisierung des Hundes leisten kann. In diesem Zusammenhang möchte ich mich heute mit Hundetrainer Dirk Biller unterhalten, denn seine Hundeschule Stadtfelle im Rhein-Sieg-Kreis bietet nachhaltiges Hundetraining an. So steht es zumindest auf eurer Homepage. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Warum bist du eigentlich Hundetrainer geworden und wie wurden die Stadtfelle gegründet?
Ja, herzlich willkommen erstmal. Oh, warum und wie? Das sind natürlich direkt schwierige Fragen, weil das ist eine etwas längere Geschichte.
Erzähl gerne.
Also ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, mache ich mal draus. Ich war vorher Soldat, bin nach der Schule in den Grundwehrdienst eingetreten, habe gedacht, das tut mir ganz gut, dass mir 12 Jahre lang jemand in den Hintern tritt und sagt, wo die Reise hinzugehen hat. Habe mich dann 12 Jahre verpflichtet und habe da einen Bürojob gehabt, habe also Informatik gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, dass das nicht so meins ist und ich gerne wieder was Aktiveres machen würde. Und in dieser Phase, wo wir uns dann ja umgeschaut haben, was ich dann machen will, habe ich angefangen, im Tierheim mit Hunden Gassi zu gehen. Letztlich ist das meine Schwiegermutter schuld, weil die hat gesagt, hey, du hattest doch immer dein Leben lang Hunde, dann mach doch was mit Hunden und tut was Gutes und geht mal wieder ein bisschen mehr raus, so nach dem Motto. Und genau, dann fing es an mit Gassi gehen im Tierheim. Da habe ich dann festgestellt, Mensch, es gibt eine Menge Bedarf und viele Menschen tun sich schwer mit dem Thema Hund oder mit Hunden an sich. Und mir fiel das ein bisschen leichter und dann habe ich mich informiert und letztlich ist dann dazu gekommen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe und eine Hundeschule gegründet habe.
Wie funktioniert das? Wie macht man so eine Hundetrainerausbildung?
Also damals war es so, ich habe die Ausbildung gemacht, als das noch nicht so reguliert war. Man muss dazu sagen, der Hundetrainer an sich ist kein Ausbildungsberuf, wie man ihn vielleicht vom Maurer oder Metzger oder Ähnlichem kennt. Also da gibt es keine klaren IHK-Richtlinien, zumindest damals nicht. Mhm. Und letztlich konnte sich jeder Hundetrainer nennen, egal ob der aus dem Verein irgendwann mal mit Hunden gearbeitet hat oder einfach nur 10 Bücher gelesen hat von irgendwem. Und der Staat ist dann irgendwann eingeschritten und hat gesagt, so geht das nicht, das ist zu wild durcheinander und es gibt ganz viele schwarze Schafe und wir müssen das irgendwie regulieren. Und 2014 wurde dann eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, dass man sich zumindest zertifizieren lassen muss und eine Erlaubnis von der Kommune braucht. Mhm. So, das ist jetzt so die grobe und vereinfachte Erklärung, denn ab da wird es sehr, sehr konfus, weil jedes Bundesland macht das anders und jede Kommune macht das wieder anders. Letztlich ist es aber so, ohne Ausbildung hat man ein sehr schlechtes Standing bei der Kommune und wird wahrscheinlich keine Genehmigung bekommen, gewerblich mit Hunden zu arbeiten. Mhm. Und welche Ausbildung und welche Qualität der Ausbildung dafür welche Kommune ausreichend ist, das ist völlig unterschiedlich.
Mhm. Ja, aber wie würdest du jetzt zum Beispiel jemanden, der vielleicht einen Welpen hat oder einfach einen neuen Hund hat, was würdest du demjenigen empfehlen, wie er eine gute Hundeschule finden kann? Weil es ist ja tatsächlich sehr, sehr schwierig am Anfang, wenn man sich so gar nicht auskennt und vielleicht auch noch gar keine Kontakte zu anderen Hundebesitzern hat.
Ja, das ist tatsächlich echt schwierig. Also selbst jetzt mit dieser Regulierung durch die Kommunen und Städte, ja, das kann halt sein, dass das, was ich jetzt sage, in Köln voll funktioniert und in München wieder gar nicht. Mhm. Selbst die jetzt zertifiziert sind, da gibt es immer noch große Unterschiede in der Art zu arbeiten mit den Tieren und mit den Menschen. In der Qualität auch logischerweise, was jetzt nicht heißen soll, meine Kollegen sind schlechte Kollegen oder Kolleginnen, ganz im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr viele gute und es gibt auch viel bessere als mich. Aber es gibt halt auch weniger erfahrene oder, ja, ich sag's mal so, Leute, die so ein bisschen an der Zertifizierung vorbeigeschlittert sind. Denn über Facebook und Privatnachrichten und so, man findet auch ganz viele Private, die das noch anbieten. Das ist nämlich der große Knackpunkt. Alles, was ich jetzt eben gesagt habe, gilt nur für wirtschaftliches Arbeiten, also für jemanden, der ein Geschäft, einen Betrieb gründet, eine Hundeschule gründet. Mhm. Wenn der einen Verein aufmacht oder wenn er in einem Hundeverein, Hundesportverein oder wo auch immer tätig ist, der muss keine Zertifizierung vorweisen. Das heißt, da ist das alles wieder komplett anders. Es gibt, aber um deine Frage zu beantworten, gibt es da eine Möglichkeit, ja, sag ich mal, durch diese Zertifizierung irgendwie zu sagen, hey, der muss ja gut sein, leider nicht. Weil letztlich Jeder, der irgendwie eine Internetseite hat und sich als Hundetrainer, Hundeschule oder wie auch immer präsentiert, muss diese Zertifizierung haben. Deshalb ist auch jemand, der zum Beispiel auf seine Internetseite schreibt, ich bin zertifizierter Hundetrainer, eigentlich abmahnfähig. Also das ist Wettbewerbsverzerrung, weil der impliziert hier, ich bin besser als die anderen, obwohl alle die gleiche Zertifizierung haben müssen. Das ist, als würdest du sagen hier, ich bin zertifizierter Metzgermeister. Ja, sind sie alle, wenn sie Metzger sind, ne? Also alle Metzgermeister oder so. Also das ist echt schwer. Ich würde den Leuten raten, auf jeden Fall auf Mund-zu-Mund-Propaganda zu hören. Denn oftmals hat das ja seinen Grund, dass die Leute einen empfehlen oder nicht empfehlen. Und wenn man das nicht hat als Anlaufstelle, ist meiner Meinung nach, das ist jetzt nur meine Meinung und ist natürlich ein bisschen vorbelastet, weil ich ja quasi auch in diesem riesen Pool schwimme, meiner Meinung nach ist das Wichtigste eine vernünftige Internetseite. Nicht, dass die toll aussehen muss, sondern dass der Mensch präsent sein muss und ein Impressum haben muss, in dem drinsteht, dass er halt Genehmigung hat und so weiter und so fort. Also ganz schlechte Adressen, und das ist eine Erfahrung aus den letzten 10 Jahren, und ich habe sehr, sehr viele Kontakte, das kommt vielleicht im Laufe des Interviews heute oder des Podcasts noch raus. Ein ganz schlechter Rat ist immer, Leuten, ja, oder Trainern zu vertrauen, die irgendwie nicht offiziell auftreten. Sei es, dass die nur über Facebook oder Instagram einen anschreiben oder so, das ist einfach keine gute. Ja, das können auch gute Leute sein, aber ich glaube, dass der Großteil davon eher nicht gut oder vernünftig arbeitet, sagen wir es mal so.
Ja, also schon so ein bisschen auf Seriosität achten. Ich glaube, dass die meisten seriösen Hundeschulen auch ein Schnuppertraining anbieten. Ihr tut das ja auch mit den Stadtfällen.
Ja, das macht natürlich jeder anders, ne? Das ist, also ich habe, als ich damals die Hundeschule aufgemacht habe, das ist jetzt 10 Jahre her, muss man auch dazu sagen, ne? Und damals war es halt wirklich noch richtig schlimm, wie ich gesagt habe, egal wer war Hundetrainer. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das eben anders machen, weil ich im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, die allermeisten, das ist zumindest meine Erfahrung, verlangen auch schon Geld für den ersten Termin.
Wow, okay.
Was überhaupt nicht verwerflich ist, weil Hand aufs Herz, wir alle müssen von diesem Job leben. Und es ist sehr, sehr schwierig, von der Hundeschule sich um Zweifel seine Familie zu ernähren. Das ist echt nicht einfach. Ich habe aber von Anfang an gesagt, ich möchte das anders machen und ein Schnuppertraining anbieten, das kostenfrei ist, weil ich eben gerade den Leuten, die sich im Zweifel nicht leisten können, also jungen Leuten, Studenten, Leuten in der Ausbildung, die sich einen Hund zulegen, das halt ermöglichen will, da mitzumachen. Aber ja, guter Ansatzpunkt einer Hundeschule, meiner Meinung nach, wäre, hey, du kannst einmal teilnehmen, um dir das anzugucken, wie auch immer das aussehen mag. Sei es, das kostet nichts, oder sei es, du bezahlst halt pauschal 10 oder 15 oder 20 Euro, weil wir haben halt auch Aufwand oder so. Das finde ich okay. Ein schlechter Ansatz einer Hundeschule wäre, du musst direkt eine Zehnerkarte kaufen oder dich für so und so viele Termine verpflichten, ohne dass du einmal reingeguckt hast. Das würden wir bei keiner Dienstleistung auf der Welt machen. Bei der Hundeschule ist das leider immer noch gang und gäbe, ne? Also keiner von uns würde zum Friseur gehen und sagen, hier, ich hätte gern 5 Haarschnitte und Attacke, sondern wir gucken uns das erstmal an, wie es vor Ort aussieht, und im Zweifel lassen uns einmal die Haare schneiden, und wenn es blöd ist, wollen wir aber auch wieder gehen können. Ne?
Das ist richtig, ja.
Oder Fitnessstudio wäre vielleicht ein besseres Beispiel. Also du kannst halt in der Regel in jedem Fitnessstudio oder in jedem Sportstudio kannst du einmal dir das Ganze vor Ort angucken. Und ob du da jetzt einen Zehner auf den Tisch legst für die Kaffeekasse, in Anführungsstrichen, oder ob du das umsonst machen kannst, das macht jedes Studio anders. Aber so eine Art Probetraining sollte meiner Meinung nach möglich sein bei jemandem, der eine nach außen hin transparente und gute Dienstleistung anbietet. Sagen wir es mal so.
Super. Haben wir das schon mal geklärt? Warum sind denn die Stadtfälle eine gute Hundeschule und was für eine Trainingsphilosophie vertretet ihr?
Warum sind wir eine gute Hundeschule?
Ja,
Das
wirklich.
bin ich vielleicht der Falsche, das zu beurteilen, ne?
Ja, ich hoffe ja mal, dass du versuchst, eine gute Hundeschule auf die Beine zu stellen als
Also ich glaube
Hundetrainer.
schon, das kommt halt darauf an, wie du gut definierst. Also es gibt auch ganz viele Hundehalter, die bei mir in der Hundeschule nicht glücklich geworden sind oder sich hier nicht gesehen haben. Was auch vollkommen okay ist, weil jeder Mensch ist anders, jeder Hund ist anders und auch jeder Fokus ist anders. Also jemand, der halt einfach einen total kleinen, netten Hund hat und so ein bisschen Samstag einen Beschäftigungskurs mit dem machen will, ist vielleicht bei mir nicht der Richtige. Also ist jetzt nur irgendein Beispiel. Und ist vielleicht bei der Nachbarin im Nachbarort bei der Hundeschule voll gut aufgehoben, weil er sich da wohlfühlt. Oder aber fängt auch schon mit dem Geschlecht an. Ne? Ich bin ein Mann, nicht jeder hätte gerne einen männlichen Trainer. Fertig. Oder andersrum. Es gibt auch ganz viele, die bewusst zu mir kommen, weil sie gerne einen männlichen Trainer hätten. Ne? Ja, warum sind wir eine gute Hundeschule? Puh, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann zumindest mal so viel sagen, wir sind jetzt vom Umfang her die größte Hundeschule hier im Kreis.
Wow.
Und das ging sehr, sehr schnell. Also ich habe ja nicht nur die Hundeschule, ich habe ja auch noch eine Hundetagesstätte, wo wir auf Hunde aufpassen, so eine Art Kindergarten. Ich habe jetzt insgesamt 10 Mitarbeiter, davon sind 5 Hundetrainer. Und wir bieten an 5 von 7 Tagen die Woche Hundetraining an. Wir haben wirklich viele Kurse und das ging in den ersten 2 Jahren schon oder 3 Jahren war das schon der Fall. Das heißt nicht, dass jemand, der weniger Kurse anbietet, schlechter ist. Aber sagen wir es mal so, wenn die Leute bei mir nicht glücklich genug wären und die Nachfrage nicht hoch genug wäre, würde ich nicht so viele Kurse anbieten können oder müssen. Ansonsten versuchen wir halt einfach eine gute Mischung zu finden aus ja, Effektivität im Training, sodass die Leute halt auch an ihr Ziel kommen bei, ich sag mal, alltagstauglichem und ja, verträglichem Umfang. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also so Geschichten wie, wir müssen jetzt hier 10 Einzeltrainings machen und Schritt für Schritt vorarbeiten und dann dauert das ein halbes Jahr, bis du dein Ziel erreicht hast. Sowas habe ich sehr, sehr selten. Ich bin da meistens ein bisschen fixer und wir kommen schneller ans Ziel und, oder können schneller den nächsten Schritt einleiten zumindest. Und ja, der zweite Punkt, der mir da wichtig ist oder den ich für eine gute Hundeschule empfinde, ist, und das schreiben sich zwar alle Hundetrainer oder Hundeschulen auf die Fahnen, aber nicht jeder macht es tatsächlich so, ist, dass mir die Fairness dem Hund gegenüber sehr wichtig ist. Also ich bin auch bereit dazu, einem Hund Grenzen aufzuweisen, wenn das sein muss, aber ich möchte das nicht machen, wenn ich noch andere Optionen habe. Deshalb unser Motto ist so liebevoll wie möglich, aber so konsequent wie nötig.
Das
Und
finde ich ein super schönes Motto.
also als Beispiel, damit die Zuhörer sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Wenn jetzt jemand mit einem Hund zu mir kommt und sagt, hier, der flippt völlig aus und greift ständig meinen Nachbar und seine Kinder am Zaun an, dann ist das Training und der Ablauf da für mich ein anderer, als wenn jetzt jemand mit einem jungen Hund oder Welpen kommt und sagt, der zieht an der Leine. Das ist bei jedem so, also bei jedem Hundetrainer oder jeder Hundetrainerin sollte das wahrscheinlich so sein. Aber ich würde bei dem zweiten Fall viel eher sagen, hey, du willst jetzt zu viel, du bist zu streng oder ne, sei fairer oder netter zu deinem Hund, weil der kann das halt nicht und da ist auch niemand anders außer dir betroffen. Aber wenn jetzt die Nachbarskinder nicht mehr mit dem Fahrrad vor die Tür können, ohne Angst zu haben, dann ne, sieht der Trainingsansatz da einfach anders aus. Fairness ist mir da sehr, sehr wichtig. Wenn Leute ihren Hund unfair behandeln oder gröber behandeln, sagen wir mal nicht unfair, weil das ja schon so wertend ist, gröber behandeln, dann muss das schon. Ja, müssen schon viele Dinge vorher passiert sein oder geprüft worden sein, dass ich sage, das ist vielleicht vertretbar.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Wenn man jetzt so deine Geschichte hört, du sagst, du bist erst bei der Bundeswehr gewesen und hast dich da eine längere Zeit verpflichtet, dann denkt man ja, du wärst vielleicht so ein sehr im militärischen Stil unterrichtender Hundetrainer. Das hört sich jetzt aber gar nicht so an für mich, wenn du sagst, ihr habt dieses Motto, streng, aber auch liebevoll zu erziehen. Also da muss man jetzt keine Angst vor haben, oder? Dass du dir den militanten
Korrektur.
Ton an.
Korrektur, nicht streng, konsequent.
Konsequent, okay.
Ja, weil streng hat schon wieder so einen
Ja,
negativen Unterton.
das stimmt,
Weißt
das
du,
stimmt.
konsequent klingt total erstrebenswert. Oh, ich möchte konsequent sein.
Das ist
Aber
richtig, das
keiner
ist
von uns möchte
positiv.
streng sein.
Ja, da hast du
Obwohl es
recht.
eigentlich das Gleiche ist im Kontext. Aber ja, nee, du hast recht. Ich habe tatsächlich deutlich kerniger angefangen. Jetzt
Ja.
nicht im Umgang mit den Tieren oder so, sondern ich sag mal, das erste Jahr war schon eher Sitz, Platz, Fuß, vorwärts. Jetzt nicht in der Geschwindigkeit, ne, aber das war ein bisschen regulierter. Und über die Zeit bin ich, dann kam direkt schon im ersten Jahr, kam meine erste Mitarbeiterin, die gesagt hat, hey, ich finde das voll gut, wie du das machst und ich will zu dir kommen und das auch machen und Ausbildung und tralala. Und als sie dann dabei war, da war ich dann schon deutlich weniger militärisch, sagen wir es mal so. Und jetzt bin ich, ach, ich mache jetzt viel lieber die Welpen- und Junghundekurse. Sagen wir es mal so. Weil da kann man auch einfach mal sagen, komm, lass mal 10 Minuten spielen, ich trinke Kaffee und alles ist gut und alle sind happy. Ne? Aber um das vielleicht auch jetzt noch unter einen Hut zu bringen, ich glaube tatsächlich, dass die Zeit bei der Bundeswehr mir sehr geholfen hat, in dem Metier Hundetrainer zu bestehen. Weil auf der einen Seite kann ich halt klar kommunizieren. Das heißt jetzt nicht, ich schreie die Leute an, aber wenn ich was vermitteln will, dann vermittle ich das. Und ich habe aber auf der anderen Seite auch kein Problem damit, den Leuten wirklich deutlich zu sagen, was ich gut finde oder was ich nicht gut finde oder so, wenn es zu weit geht. Und zusätzlich, nicht nur jetzt bei den Menschen ist das ein Vorteil, sondern gerade bei den Hunden ist das so. Also bei der Bundeswehr kann ja jeder davon halten, was er will, von Armeen generell, aber wenn man eins da lernt, ist es wirklich auf den Punkt und kurz zu kommunizieren. Und das ist etwas, das im Umgang mit Hunden unfassbar hilfreich ist.
Ja.
Weil die meisten Probleme entstehen, weil der Mensch zu viel oder zu ungenau mit seinem Hund kommuniziert, ganz einfach.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein großer Fan des Pragmatismus. Also insofern, das hört sich schon auch so an, als ob das sehr vernünftig wäre. Du bietest oder ihr bietet in eurer Hundeschule, so viel ich das gesehen habe, nicht nur die klassischen Welpenkurse, Erziehungskurse, was weiß ich, was es da noch alles im Nachhinein gibt, an, sondern auch ganz viel Hundesport. Ist das richtig?
Ja, und Ausflüge. Also wir machen schon auch verrücktere Sachen, sage ich jetzt mal. Hundesport, die Hundesportkurse sind da noch das Unverrückteste.
okay.
Also man muss dazu sagen, seit Corona machen wir kaum noch Hundesport
Ach, schade, okay.
und Beschäftigung, weil einfach die Nachfrage seit Corona unfassbar hoch ist. Ich lehne wöchentlich Leute ab und sage, ich kann euch nicht mehr einbauen, das geht nicht mehr. Und da habe ich schon die größten Kurse und habe schon immer die meisten Kapazitäten. Es haben über Corona viele Hundeschulen nicht überlebt, weil wir lange, lange geschlossen wurden. Wir durften 1,5 Jahre nicht arbeiten und dann musste auch erstmal finanziell über die Runden kommen. Das ist alles nicht so einfach.
Das stimmt.
Aber ursprünglich haben wir angeboten Frisbee, das habe ich gemacht. Mantrailen haben wir ein paar Jahre gemacht, haben wir dann aber aufgehört aufgrund der Tatsache, dass es einfach zeitlich super anspruchsvoll ist. Also für einen Mantrailing-Kurs mit 3, 4, 5 Teilnehmern bist halt mehrere Stunden draußen. Das ging dann irgendwie zeitlich einfach nicht mehr. Wir haben so einen Misch aus Beschäftigungsvarianten angeboten, also von Tricksen über Agility, über gleichen Erziehungsgeschichten. Der hieß bei uns dann
Cross-Dogging, ne?
Cross-Dogging,
Genau.
ja, muss man vorsichtig sein. Bei uns hieß das X-Dogging
Ah.
erst, weil Cross-Dogging eigentlich ein feststehender Begriff ist
Ah, okay.
und ein klares Konzept ist, dass man nur mit einer Erlaubnis machen darf. Aber ja, die Leute haben das irgendwann nur noch Cross-Dogging genannt, weil es für sie irgendwie so war. Wir haben Treibball angeboten, Longieren, hat mir unfassbar Spaß gemacht. Das ist was sehr Actionlastiges. Ja, wir hatten schon ganz viele verschiedene Sportkurse und ansonsten machen wir halt so Sachen wie, dass wir, wie zum Beispiel jetzt Ende des Monats, mit einer Truppe aus der Hundeschule 4 Tage nach Holland an den Strand fahren, am Campingplatz pennen und dann am Strand in Holland Hundeschule machen.
Wie cool.
Oder wir fahren in den Wildpark. Es gibt hier in der Nähe gibt es einen Wildpark, da ist das Rot- und Dammwild, also Hirsche in verschiedenen Varianten, nicht eingezäunt. Das heißt, die kommen dann in einer Herdengröße von 30 Tieren zu dir und holen sich das Futter ab, während die Hunde daneben stehen und sehr perplex sind. Das sind Ausflüge, da freuen sich die Leute. Da haben wir auch zu den Ausflügen und zu diesen ganzen Geschichten Holland und so, haben wir auch ganz viele Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel. Da kann man sich das mal angucken. Das ist schon beeindruckend und ist halt einfach ein Erlebnis, wenn man da steht und der eigene Hund, Schäferhund oder Rottweiler neben sich fast in die Hose macht, weil er einfach mal eine Hirschkuh ankommt und dir die Leckerchen klaut. Das ist schon cool.
Ja, das hört sich spannend an. Da muss ich tatsächlich vielleicht auch mal mitkommen. Ich glaube, mein Hund oder meine Hündin würde, ja, ich weiß gar nicht genau, wie sie reagieren würde, aber sie würde sich
Ja.
wahrscheinlich hinter meinen Beinen verstecken, kann ich mir
Da muss ich dich
vorstellen.
leider enttäuschen, weil gerade
Ja?
diese Sachen, ja, weil gerade diese Sachen, also das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, Hundeschule sollte nichts sein, was den Leuten keinen Spaß macht.
Ja.
Weil der Hund ist ein Hobby, der Hund ist eine schöne Sache, soll unser Weg in die Natur sein, soll uns ein bisschen erden, soll uns ein bisschen Freizeit verschaffen. Und klar bedeutet das Arbeit, du musst Arbeit investieren, damit er frei laufen kann und so weiter und so fort. Aber wenn du samstags morgens schon aufstehst und schon denkst, oh, ich habe schon wieder keinen Bock auf die Hundeschule, das ist nicht gut.
Nee,
So,
das
das
weiß
heißt,
ich,
ich
ja.
habe, ne, das heißt, ich hab gesagt, ich möchte, dass die Leute Spaß an der Sache haben, und trotzdem halt was lernen und effektiv, vorankommen. Und dann haben wir solche Ausflüge halt angeboten. Und wir haben sofort gesagt, das machen wir nur für Kunden. Weil
Ah,
A
okay.
ist das sehr, sehr schwierig
Ja,
und
das
B sind die
glaube ich.
Plätze halt begrenzt. Ne?
Ja.
Also ich kann halt nicht einen fremden Hund mitnehmen, der dann deinen ganzen Wildpark zerlegt, und bellt. Das funktioniert nicht. Ne?
Ja.
Oder zum Beispiel, wenn wir ein Teil unseres Trainings, weil wir haben so ein ganz, ganz spezifisches Konzept unserer Kurse. Und ein Teil unseres Trainings, um so die höchste Leinenebene zu erhalten, bedeutet, wir fahren nach Köln in die Innenstadt. Und dann legen wir unsere Hunde vor der Domplatte ab und gehen weg. 5, 6, 10 Meter. Da muss der Hund schon einiges für können, dass er das kann, ne, wenn da richtig was los ist.
Ja, das stimmt. Das kann ich
Ne, und sowas machen
nachvollziehen.
wir halt nur mit Kunden. Also, so gerne du auch mitkommen wollen würdest, hast du leider gerade keine guten Karten.
Alles gut, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, das Stadtfälle-Leinen-Farben-Konzept. Ich habe das auch auf eurer Homepage gefunden und ich fand das total spannend. Das hört sich so ein bisschen so an wie die Farben der Gürtel beim Judo oder Karate. Ist das so ähnlich aufgebaut?
Ja, es ist quasi genau das Gleiche. Also viele Hundeschulen haben ja ähnliche Geschichten. Ne? Da fängst du dann an mit dem Grundlagenkurs und dann geht's höher und von mir aus heißt es dann Seepferdchen, Silber, Bronze, Gold oder so. Ne? Also jeder hat da andere Farben. Aber irgendwie musst du ja irgendwann das Können deiner Hunde in den Kursen widerspiegeln. Ja, und anfänglich hießen die bei uns auch nur Welpenkurs, Junghundekurs, Erwachsenenhundekurs oder so. Aber das war dann irgendwann nicht mehr genug. Die Kurse wurden zu groß und der Leistungsunterschied oder der Leistungssprung war zu hoch. Also haben wir uns überlegt, wie wir das hinkriegen können. Und ich habe Kampfsport selber gemacht eine Zeit lang Und habe genau so, wie du das gerade sagtest, habe gedacht, Mensch, im Judo gibt es doch auch sowas. Du fängst mit einem weißen Gürtel an, arbeitest bis zum schwarzen Gürtel hoch, wenn du richtig gut bist und richtig Bock drauf hast. Und für jeden Gürtel musst du eine kleine Prüfung machen. Und musst halt für jeden Gürtel neue Dinge können. Ne? Den neuen Wurf, den neuen Tritt oder was auch immer. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ich habe mir Leinen anfertigen lassen in den Farben. Gelb, Orange, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Schwarz. Das sind unsere Stufen. Die kann man bei uns auch kaufen, wenn man da noch Lust drauf hat. Und dann hat man halt diese Leine. Und für jede Leine muss man neue Dinge machen. Und das fängt am Anfang an mit, der Hund muss eine Minute sitzen und der darf noch 1000 Fehler machen, weil völlig egal. Hauptsache, der Mensch kommuniziert sauber. Und am Ende sind das so Sachen wie, wir fahren nach Köln. Der Hund hat mitten im Hauptbahnhof, also ich übertreibe das jetzt, aber damit man so ein Bild vielleicht kriegt, mitten im Hauptbahnhof sich hinzulegen und wir holen uns einen Kaffee. Und dann trinken wir 5 Minuten Kaffee und der Hund darf nicht aufstehen. Und wenn der Hund zweimal aufsteht und du deinen Kaffee nicht trinken darfst, dann hast du die Prüfung nicht bestanden. Das ist jetzt nicht der exakte Teil der Prüfung, aber nur damit man so ein Gefühl kriegt, wo die Reise hingeht, ne?
Ja, tolle Idee. Mit den Leinenfarben. Ich kannte das vorher noch nicht und ich fand das Konzept toll. Also, klasse Idee. Du hattest es gerade schon angesprochen, Corona. Corona hat ja in der Hundewelt doch so einiges verändert, hatte ich so das Gefühl. Erstens, du hast angesprochen, die Hundeschulen hatten große Schwierigkeiten, finanziell über Wasser zu bleiben. Aber es haben sich auch unglaublich viele Menschen neu dazu entschieden, Hundemenschen zu werden und Hunde zu haben. Entsprechend muss ja der Bedarf an Hundeschulen sogar gestiegen sein in dieser Zeit. Wie empfindest du das und wie blickst du da jetzt drauf? Was hast du da so für Erlebnisse, ja, gehabt?
Puh, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite kann man den Menschen nicht böse sein, dass sie sich in dieser Zeit rund um Corona Tiere angeschafft haben. Das hat verschiedene Gründe, aber wir nehmen jetzt mal nur den einfachsten Grund für einen Hundehalter. Wenn man sich einen Welpen oder einen Hund anschafft, einen neuen Hund, egal ob er aus dem Tierschutz kommt oder jung ist, vom Züchter, dann braucht man am Anfang Zeit. Das heißt, tendenziell schaffen sich Menschen Hunde an, zumindest dann, wenn sie noch nicht viel Erfahrung haben oder das Surrounding einfach nicht passt, wenn sie Urlaub haben. Also klassisch Weihnachten, Herbstferien, Sommerferien oder eben auch Corona, Heimarbeit und man ist viel zu Hause, kann sich viel kümmern. Also im Prinzip war die Entscheidung von vielen Menschen, da einen Hund sich anzuschaffen, jetzt erstmal nicht verkehrt. Das Problem ist, es haben halt auch viele, oder sagen wir so, zumindest von denen, die sich das gut überlegt haben, aber es haben halt auch viele Menschen unüberlegt sich Hunde angeschafft. So. Und das sehen wir jetzt halt in den Tierheimen, ne? Die wirklich, also nicht nur Hunde, sondern andere Tiere auch. Also ich habe gestern noch einen Bericht gelesen über ein Tierheim, das jetzt mittlerweile 170 Katzen hat und eigentlich nur Platz für 50 Katzen bieten
Boah,
kann,
okay.
ne? Also auch andere Tiere, die Leute haben sich die angeschafft, weil sie nicht mehr wussten, wohin sich, man durfte nicht mehr rausgehen und nix. Und jetzt müssen sie dann doch wieder alle zur Arbeit und haben doch keine Heimarbeit mehr und die Tiere kommen damit nicht klar und es gibt Probleme und die werden abgegeben. Also das ist so die eine Seite der Medaille. Man muss die Leute auch irgendwo verstehen. Ich verstehe es. Es war eine gute Zeit für viele, sich einen Hund anzuschaffen. Und ich habe ganz, ganz viele tolle Beispiele bei mir in der Hundeschule oder in der Hundetagesstätte. Auf der anderen Seite war es halt aber auch ein schlechter Zeitpunkt, um mit den Hunden zu arbeiten. Denn Hundeschulen, ich hatte das eben schon angesprochen, auch da von Bundesland zu Bundesland war die Regulierung anders. Manche Bundesländer hat es sogar noch schlimmer getroffen als hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Aber ich hatte fast 1,5 Jahre geschlossen. Also wir waren erst ein Dreivierteljahr geschlossen, dann durfte ich ein paar Monate aufmachen, dann war ich wieder ein Dreivierteljahr geschlossen. Und das heißt, in der wichtigsten Phase, wo die Leute dann Hilfe brauchen, im Junghundealter, wenn die Pubertät losgeht und die ersten Dinge nicht so gut laufen und man trifft auf einmal wieder Leute auf der Straße, weil vorher hast du ja keinen getroffen zu Corona und man muss wieder arbeiten und auf einmal kann der Hund nicht zu Hause bleiben und so weiter und so fort. In dieser wichtigsten Phase konnten wir den Leuten nicht helfen. Und dann brach halt ein Riesenansturm auf uns los, als wir dann geöffnet hatten und wir konnten nicht alle bedienen. Zusätzlich, das habe ich eben auch schon erwähnt, viele Hundeschulen haben Corona nicht überlebt, weil wer darauf gesetzt hat, dass das sein Verdienst, sein Einkommen ist und dann einfach mal 1,5 Jahre kein Geld kriegt, das war schon nicht so. Wir haben auch nicht so die Hilfen bekommen wie Angestellte und so. Also es war eine schwierige Zeit. Wir merken das bis heute. Wir merken das bis heute, dass immer noch Leute kommen und sagen, mein Hund ist jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre alt. Der hat folgendes Problem. Und wenn dann im Gespräch die Frage kommt, wart ihr denn schon mal irgendwo in der Hundeschule oder habt ihr schon mal mit irgendwem trainiert oder hattet ihr mal eine Trainerin oder einen Trainer zu Hause, dann kommt immer, nee, war ja Corona und dann war so viel Stress mit Arbeit und tralala. Also wir haben bis heute noch Hunde, die, ich sag mal so, in die Generation Corona fallen, mit denen wir versuchen, das wieder aufzuarbeiten. Das ist in den allermeisten Fällen auch möglich, aber das liegt nicht an den Hunden oder an den Menschen im Zweifel, sondern es liegt einfach an der Tatsache, dass ein Tag nur 24 Stunden hat und ich nicht mehr arbeiten kann, als ich arbeiten kann.
Ja, das ist logisch. Okay, ja, du hast recht, das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert gewesen mit Corona. Wie bist du denn das erste Mal zu einem Hund gekommen? Wie sieht deine Hundelebensgeschichte aus?
Es gibt von mir Fotos, da bin ich ein Witzig kleiner Pimpf. Bei meinem Opa im Garten, wie alt werde ich sein, vielleicht 2, da liegt der erste Schäferhund neben uns.
Okay.
Also ich bin mit Hunden aufgewachsen, mein Großvater ein Schäferhund. Ich bin 81er Jahrgang, ne? Das heißt, das war so Mitte der 80er Jahre. Ein großer schwarzer Schäferhund irgendwo auf dem Land in Bayern. War das schon notwendig, ne? Da waren Hunde halt noch anders und da hatte man noch mit den meisten Hunden besser keinen Kontakt damals. Ja, und als wir dann irgendwann meine Mutter, ne, mit mir ausgezogen ist aus dem Elternhaus, also aus ihrem Elternhaus, und dann irgendwann, wie alt war ich? 12 vielleicht, 13, haben wir unseren ersten eigenen Hund in der Familie bekommen. Eine Husky-Mischlingshündin, Husky-Collie-Mischlingshündin.
Da hast du das
Das
erste Mal
war, das
Verantwortung
war.
für einen Hund übernommen, dann sozusagen.
Ja, also wie man halt bei so einem 12-Jährigen Verantwortung definiert,
Ja,
ne?
wollte
Ich
ich
war
gerade
schon viel
sagen.
mit dem Hund draußen, aber ob das immer so verantwortungsvoll war, nee, also ich glaube. Aber auch das sieht man oder liest man ja auf fast allen Hundeschulseiten oder Hundetrainer-Trainerinnen-Seiten. Ich glaube, dass die Tatsache, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin, schon dafür gesorgt hat, dass ich das Tier an sich besser verstehe und besser damit klarkomme. Das ist sicherlich nicht bei jedem so, aber auf jeder Hundeschulseite wirst du sehen, ich bin schon immer mit Hunden aufgewachsen oder ich hatte immer schon einen Bezug zu dem Tier, Hund an sich und so weiter und so fort. Oder ich wollte schon immer mit Hunden arbeiten und nach 3 Jahren stellt man fest, man arbeitet eigentlich mit den Menschen in dem Job. Aber ich glaube, dass das ein großer Punkt war, ne? Ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich hatte Spaß am Hund und irgendwie habe ich bis heute ein gutes Auge für das Tier, aus irgendeinem Grund. Ich sehe zum Beispiel, wir haben eine Hundetagesstätte, da beaufsichtigen wir in einer Gruppe bis zu 60 Hunde. Und
Wow.
wenn hinten auf der Wiese, das ist 70, 80 Meter entfernt, ein Hund von links nach rechts läuft, sehe ich aus irgendeinem Grund, ob der humpelt, auch wenn das nur wenig ist. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ich. Irgendwie verstehe ich das Tier Hund oder sehe das Tier Hund und kann da irgendwas mit anfangen. Genau. Und dann war das halt so, über die Bundeswehrzeit musste ich dann halt raus aus dem Elternhaus. Ne? Da wohnst du viel in Kasernen, da kannst du keinen Hund haben. Da gab es aber diese Husky-Hündin noch. Ja, dann hat Schwiegermutter irgendwann gesagt, hey, ihr hockt ja nur zu Hause. Also, so schlimm war es nicht, aber übertrieben gesagt, hey, ihr hockt ja nur zu Hause, geh doch mal raus, tu doch mal was, geh doch mal mit Hunden Gassi. Und dann bin ich ins Tierheim gegangen und bin Gassi gegangen. Und dann habe ich wieder festgestellt, hey, das ist schon cool, ich habe da Bock drauf. Dann fiel halt wieder die Entscheidung, komm, wenn wir jetzt einen Hund anschaffen, oder ich wollte dann ja auch in dem Bereich arbeiten. Das war so der erste Schritt zur kleinen Familie. Ne? Also gut, ich war 30, so jung war ich auch nicht mehr, aber meine Freundin damals, Frau jetzt, war Mitte 20.
Ja.
Ne? Das ist so, was ich in der Hundeschule sehe, was viele junge Paare machen. Erstmal Hund, und wenn wir das hinkriegen, dann können wir über Kinder nachdenken.
Ja,
Ne?
witzig,
So
da
nach dem
kenne ich auch
Motto.
einige, ja.
Ja, aber
Ja.
das ist tatsächlich so. Und ich finde das voll gut. Also ich finde das wirklich gut. Ich finde es gut, wenn Anfang, Mitte 20-jährige junge Paare sich ein Tier anschaffen. Sei es eine Katze oder ein Hund. Aber mit Hund kannst du und musst du halt ein bisschen mehr machen. Ja, so ist das dann dazu gekommen. Dann habe ich mir wieder einen Hund angeschafft und dann ist irgendwann der zweite dazu gekommen. Jetzt ist leider nur noch einer da. Aber wir haben eigentlich monatlich verschiedene Gasthunde noch hier. Und wenn ich will, fahre ich in die Huta und habe 70 Hunde da. Ich habe halt ein großes Rudel, die ich nicht jeden Tag sehe, sagen wir es so.
Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt die Huta, die du ja auch leitest sozusagen, und ihr habt aber auch noch andere Projekte, an denen ihr sozusagen mitarbeitet. Erzähl uns noch mal ein bisschen davon.
Kann ich gerne machen. Fangen wir mit der Huta an.
Ja, sehr
Am
gerne.
besten.
Ja.
Das Konzept Huta, für die, die es nicht kennen, ist wie eine Kindertagesstätte oder ein Kindergarten. Ne? Also wir machen keine Pensionsbetreuung, wo die Leute 2 Wochen in Urlaub fliegen, geben uns den Hund mit Übernachtung. Das machen wir nicht, sondern es ist eine reine Tagesbetreuung, Hundetagesstätte oder Hundetagesbetreuung. Und das heißt, vor der Arbeit geben die Leute ihren Hund bei uns ab, aus welchen Gründen auch immer. Die sind völlig unterschiedlich, die Gründe. Da gibt es Hunde, die sind krank und brauchen Medikamente oder Beaufsichtigung oder sind alt. Da gibt es Hunde, die sind super jung und die müssen sich einfach mal austoben, sonst zerpflücken die zu Hause die Couch. Und dann gibt es einfach Leute, die das gar nicht eigentlich brauchen, aber das dem Hund gerne antun, sag ich schon, dem Hund das gerne ermöglichen, sich mit anderen Hunden zu umgeben und einfach so eine Betreuung haben möchten, lieber als dass er zu Hause alleine ist. Ne? Sagen wir so 3 große Gruppen. Und die Leute bringen uns den Hund morgens und das geht um 7 Uhr los und wir sind bis 20 Uhr da und dann irgendwann abends holen die den Hund wieder ab. Also nicht jeder bleibt von 7 bis 20 Uhr, aber das sind so die Rahmenzeiten. Angefangen hat das Ganze mit natürlich deutlich weniger Hunden und dann hat sich die Gruppe so langsam aufgebaut und jetzt haben wir immer weiter erweitert und immer weiter umgebaut und mittlerweile sind es 60 Hunde, die wir betreuen. Das alles auf ungefähr 3000 Quadratmeter mit
Wow.
Wiese und Pool und Liegeecken und Couch und Gebäude rein und raus und Heizung und also ist quasi ein riesengroßes Haus mit Garten. Ein Haus
Riesenhundehotel.
mit riesengroßen Garten, so rum.
Ja, super. Was ich immer für Befürchtungen hätte, also zum Glück Bisher konnte ich meinen Hund immer jeden Tag irgendwie betreuen, weil ich auch viel von zu Hause arbeite und eine ganz liebe Mama noch im Hintergrund habe, die den Hund auch sehr gerne nimmt. Aber ich hatte immer die Befürchtung, vielleicht ist das auch Quatsch, dass mein Hund da irgendwie untergehen würde. Also die ist eher schüchtern und ängstlich und dass sie da vielleicht von irgendwelchen anderen Hunden angepöbelt würde und da so ein bisschen fertig gemacht würde. Aber ich weiß nicht, verläuft sich das in diesem riesen Gelände dann oder finden die Hunde da in diesem Rudel ihre Position und man macht sich da viel zu viel Gedanken drüber oder habt ihr da irgendwie auch eine spezielle Art, damit umzugehen und aufzupassen, dass Hunde nicht unterdrückt werden von anderen zum Beispiel?
Ja, also da gibt es natürlich, Hundetagesstätten gibt es ja mehrere, ne, oder gibt es ja viele und jeder macht das wieder ein bisschen anders und ich glaube, dass wir auch da, ähnlich wie in der Hundeschule, das Ganze ein bisschen anders aufbauen als die meisten Hundetagesstätten. Also wir sind zum Beispiel eine der wenigen Hundetagesstätten, die auch unkastrierte Rüden nehmen. Das machen schon sehr, sehr viele nicht, weil die in der Pubertät in der Regel einfach anstrengender sind. Hand aufs Herz. Ne? Trotzdem, was so Unsicherheiten der Besitzer angeht, wir versuchen den Leuten natürlich immer zu sagen, wir kriegen das schon hin, macht euch nicht so viel Sorgen. Mhm. Es gibt immer wieder den einen oder anderen, der dann in der ersten Stunde schon 3 WhatsApp-Nachrichten schreibt und fragt, ob es dem Hund gut geht. Wir passen aber auf jeden auf. Mhm. Wir haben ja nicht von Tag 1 60 Hunde gehabt, sondern wir haben angefangen mit 7 oder 8 Hunden. Da kann man noch ganz gut die Gruppe zusammenbringen und da war schon damals vom kleinen West Highland Terrier bis hoch zum der größte war ein Rottweiler, alles dabei. Und dann wurde das halt Stück für Stück voller und wir gucken, ob die Hunde in die Gruppe passen. Wir machen also so eine Art Probetag und entscheiden dann, jawohl, passt oder passt nicht. In der Regel nehmen wir die Hunde auf. Es gibt nur wenige, die wir abgelehnt haben, die dann auch wirklich ernstzunehmende Probleme hatten. Also was Aggression zum Beispiel angeht. Mhm. Ich glaube, wir hatten mal einen Fall, wo der Hund wirklich so unfassbar ängstlich war, dass wir gesagt haben, nee, sorry, aber das ist hier keine gute Idee, das klappt nicht. Wir können das nicht garantieren, dass es dem Hund gut geht. Aber in den meisten Fällen kriegen wir das schon hin. Mittlerweile ist es so, dass wir unser Gelände so aufgeteilt haben, dass wir das ein bisschen unterteilen können. Wir haben also eine riesengroße Wiese, da sind in der Regel die Jungen und die Wilden drauf und die etwas größeren Hunde. Dann haben wir einen etwas kleineren Wiesenbereich, das ist alles in einem, man kann das alles so mit Türchen aufmachen und so und die können auch überall hingucken und wenn es ein guter Tag ist, so wie jetzt, gestern hatten wir 50 Hunde da, da war auch überall alles auf und jeder konnte hinlaufen, wo er wollte, aber wir haben noch so einen kleinen Wiesenbereich, da sind eher die ruhigeren, das, wir nennen das die Lounge-Ecke oder den Lounge-Bereich, und da sind so ganz viele Liegemöglichkeiten, die wir aus Paletten und Couchteilen und sowas gebaut haben und da, die liegen dann da in der Sonne und pennen und dann laufen die wieder mal eine halbe Stunde rum und schnüffeln und pinkeln und machen und dann legen die sich wieder hin und gucken und pennen. Das sind so die zwei Bereiche auf der einen Seite des Gebäudes und auf der anderen Seite haben wir nochmal so knapp 350 Quadratmeter. Das ist unser Zwergenland. Da haben wir hauptsächlich Kleinhunde und ich sag mal so alte Hunde und sehr, sehr ruhige Hunde. Auch da haben wir einen Pool. Also wir haben auf beiden Seiten einen großen Pool. Also groß im Zwergenland ist der natürlich kleiner, aber reicht für die Zwerge aller Male. Ja. Ist schon so, ich glaube, 3x3 Meter hat der bestimmt. Mhm. 2,5x2,5. Also ist großer Pool. Genau, und im Zwergenland haben wir jetzt auch Wiese und Ablagemöglichkeiten und Sandfläche und Buddeln und Klettern hier und da. Und von beiden Seiten können die Hunde, wenn es das Wetter und die Gruppe hergibt, jederzeit ins Gebäude gehen, können da in verschiedene Bereiche sich auch drinnen hinlegen. Ja, und ganz im Gebäude drin haben wir auch immer mal ein paar Hunde. Das sind dann unsere Couchkartoffeln. Das sind also alte Hunde, kranke Hunde, Hunde, die halt schnell so ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Die sind dann mal ein Stündchen draußen, weil sie vielleicht, ich sag mal, jetzt nicht ängstlich sind. Das hört sich immer so negativ an, aber weil sie einfach nicht so viel Trubel um sich herum brauchen. Dann lassen wir die ein Stündchen draußen, sind mit dabei oder gehen mit über die Wiese und machen da unsere Arbeiten wie Kot einsammeln und dann kommen die wieder rein. Also wir achten schon drauf, dass jeder Hund so seine Möglichkeit hat, sich wohlzufühlen. Mhm. Aber wie ich eben sagte, es gibt auch Hunde, wo wir den Leuten gesagt haben, hey, das ist so richtig, ist es nicht seins hier. Mhm. Ja, also der würde sich vielleicht in einer kleineren Gruppe wohler fühlen oder ja, hat halt vielleicht Angst. Also es gibt zum Beispiel eine Hündin, die hat unfassbare Angst vor den Mitarbeitern. Mhm. Mit den Hunden ist alles gut, aber die hat unfassbare Angst vor den Mitarbeitern. Da haben wir auch schon mehrfach gesagt, hey, die mag uns einfach nicht. Die ist aber auch ein sehr, sehr, sehr ängstlicher Hund. Aber die Menschen haben halt keine andere Option. Die wollen und können sie nicht den ganzen Tag zu Hause lassen. Mhm. Ja, wie es halt so ist. Zu Corona angeschafft. Ne? Wie es halt so ist, zu Corona angeschafft. Da war man noch viel zu Hause, da ging noch alles. Und jetzt hat der Arbeitgeber dann doch entschlossen, man muss wieder präsent sein und den ganzen Tag arbeiten oder ein paar Tage die Woche arbeiten und in den Tagen kommt die halt zu uns dann die Hunde. Mhm. Also wir versuchen schon jedem gerecht zu werden. Manchmal geht es einfach nicht. Ja, und da sind wir auch ehrlich. Ne? Wir sagen nicht Hunden ab, die uns zu anstrengend sind. Wir arbeiten sehr viel mit den Hunden im Zweifel. Also ich habe jetzt gerade erst 2 Videos gemacht zu einer Dobermann-Hündin, die mir sehr leid tat, die unfassbar schlechtes erstes Jahr hatte. Die war knapp 1,5 Jahre fast nur im Tierheim und so. Mhm. Und die war sehr, 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 sehr anstrengend in der Huta und in der Hundeschule. Aber einfach, weil die keine Möglichkeit hatte, mal Ja, sich wirklich auszutoben.
Okay.
Wir sind schon bereit dazu, mit solchen anstrengenderen Hunden zu arbeiten. Und das macht nicht jede Hundetagesstätte, wie ich eben gesagt habe. Ne? Viele sind da eher einfacher und sagen, ja, das passt hier in der Gruppe nicht. Wozu wir nicht bereit sind, ist, den Hund dazulassen, wenn es halt wirklich Probleme gibt, dass Richtung Gefahr für andere Hunde, also ne, Aggression und sowas geht.
Ja, das geht ja auch
In
nicht, ja.
allermeisten Fällen ist das, weil du eben so sagtest, pöbeln und zanken und ärgern. In allermeisten Fällen ist es das und dann können wir das auch gut lösen. Wir hatten zum Beispiel Hunde da, die in anderen Hundetagesstätten abgelehnt wurden oder rausgeflogen sind, weil sie angeblich problematisch sind. Und wir haben einen Tag oder zwei mit denen gearbeitet und alles war in Ordnung. Die waren jahrelang in der Mutter. Also
Super.
das geht schon.
Na, da könnt ihr auch stolz sein. Cool.
Genau, aber wir hatten aber auch schon einen Probetag. Da stand der Hund noch quasi in der Terrasse und hat schon den nächsten Hund, der reinkam, verletzt. Das passiert auch.
Ah,
Ja,
okay.
also und da müssen wir dann halt auch sagen, sorry, aber das geht nicht.
Nee,
Ne?
ja.
In dem Fall war sogar die Besitzerin so, dass sie uns das verschwiegen hat, dass der ein ernstzunehmendes Problem hat.
Das ist natürlich auch ätzend, ja.
Ne? Auf der anderen Seite, um das jetzt abzuschließen, es war eine sehr lange Antwort, das tut mir sehr leid.
Alles
Auf
gut.
der anderen Seite können wir halt nicht garantieren, so viel wie wir uns auch Mühe geben und so liebevoll wir das auch machen und so gern wir auch wirklich jedem Hund versuchen, gerecht zu werden, wir können aber nicht garantieren, dass jeder jeden Tag ohne Kratzer nach Hause geht. Das kann im Spiel passieren. In den allermeisten Fällen ist es das auch. Oder dass einer mal irgendwie beim Rennen irgendwie umknickt. Mein eigener Hund ist mal im Vollgas im Spiel voll gegen den Baum gelaufen, hat ein komplett geschwollenes Auge.
Aua.
Sowas passiert natürlich.
Ja,
Ne? Das ist
klar.
wie wenn du Kinder in einen Abenteuerspielplatz abgibst und abends wieder kommst, kommen die auch mit Beulen nach Hause. Ne? Und es gibt natürlich auch bei uns in der Gruppe manchmal einfach Auseinandersetzungen. Das ist sehr selten und wenn es passiert, passiert in den meisten Fällen nichts Ernstzunehmendes. Aber so ein Kratzer im Ohr oder so ein Loch in der Nase kann schon mal vorkommen. Und das wissen die Hundebesitzer auch und wir wissen auch damit umzugehen. Also mein Team ist fit genug und geschult genug in solchen Situationen, das nicht nur sofort zu lösen und die Situation aufzulösen, sondern auch danach so zu arbeiten, dass wir das wieder in den Griff kriegen, falls es ein Problem sein sollte.
Hört sich gut an. Toll. Da hast du mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die Angst vor dem Thema Huta genommen. Also bei euch würde ich mich auch vorstellen, aber ihr seid wahrscheinlich auch endlos ausgebucht,
Ja,
Hubert.
wir haben eine lange Warteliste, was das angeht. Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Aber ich hatte ja noch darüber gesprochen, dass du auch noch andere Dinge unterstützt, was das Thema Hunde angeht. Wir kennen uns ja durch Tom. Tom hat gesagt, du musst unbedingt mal mit Dirk sprechen. Das ist ein super interessanter Mensch, was Hundethemen angeht. Und ihr habt ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei seinem Projekt Streunerseelen zusammengearbeitet, oder?
Naja, das kommt jetzt darauf an, wie du zusammengearbeitet definierst. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich habe mit YouTube schon angefangen, noch vor Corona, weil ich irgendwann festgestellt habe, keine Ahnung, ich beantworte im Welpenkurs immer wieder die gleichen Dinge. Und das nimmt mir jedes Mal Zeit, vor Ort wegzuarbeiten. Ne, sowas wie, ha, jetzt hat mein Welpe geknurrt, wird der jetzt aggressiv oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du einfach Videos dazu. Kannst den Leuten sagen, du, ich schicke euch nachher einen Link dazu per WhatsApp oder E-Mail, dann guckt euch das an oder guckt mal nach folgenden Worten auf YouTube, dann könnt ihr euch das angucken. Dann spare ich mir jetzt hier die Erklärung und wir haben noch Zeit für was anderes. Ne, so hat das angefangen. Und irgendwann hat auch der Tom dann wohl unsere Videos gefunden und unseren Kanal gefunden. Dann ging es los, dass wir irgendwann miteinander geschrieben haben. Wie genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon alles ein bisschen länger her. Wir haben von Anfang an auf YouTube die Videos alle
Lola.
ja, kostenfrei angeboten und haben so eine Art Spendenmöglichkeit eingebaut. Das heißt, die Leute konnten uns über so eine Plattform für Kreativschaffende unterstützen mit einem Euro pro Monat oder mit einer einmaligen Spende oder sowas. Und da war er dann auch irgendwann Mitglied und
Hier.
hat gesagt, hey, der macht so viele Videos und das ist eine coole Sache und ich spende einen Euro im Monat oder so. Genau, und so sind wir irgendwann in Kontakt gekommen und dann habe ich festgestellt, der macht Tierschutz im Ausland. Ich glaube, wir haben miteinander gearbeitet, als gerade der Krieg in der Ukraine losging.
Der Krieg in der Ukraine, das war der Punkt, wo ihr angefangen habt, miteinander über die Streunerseelen zu sprechen, richtig?
Genau, dann haben wir da mal drüber gesprochen und irgendwann haben wir mit dieser Community, also alle, die uns unterstützen und die dann halt so spenden, die kriegen Zugriff auf so einen Discord-Server und da schreiben und chatten wir und zu Corona haben wir uns da auch reingesetzt und Spiele miteinander gespielt und einfach auch mal einen schönen Abend gemacht. Und irgendwann haben wir so einen Community-Stream gemacht und haben gesagt, komm, wir sammeln Spenden. Alles, was ihr spendet, verdoppel ich oder was auch immer das damals war, weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir das halt an den Tom gespendet, genau. Weil ich die Arbeit gut fand, ne? Also was der Tom damals gemacht hat, war, da ging es hauptsächlich, es war natürlich vielschichtiger, deutlich vielschichtiger, aber hauptsächlich darum, dass natürlich auch Menschen vor dem Krieg fliehen, die Hunde haben. Das heißt, und das Letzte, was du mitnimmst, ist dein Hundefutter, ne? Sondern du nimmst das Wichtigste mit, was geht und so. Und dann sind die irgendwann halt in Sicherheit, aber die Tiere und die Menschen brauchen Hilfe und müssen versorgt werden. Und genau, und dann haben wir halt eine Geldspende gesammelt über diesen Stream und haben dann irgendwas an den Tom gespendet. Und genau, ab und zu kriege ich irgendwelche Fragen, wenn er ein Problem mit seinem Hund hat. Das ist halt einer dieser Benefits von Leuten, die uns da unterstützen für unseren Content, dass sie uns Fragen stellen können und ich versuche, das zu beantworten, wie möglich. Genau, und so hatten wir Kontakt miteinander.
Cool. Was ist denn, wenn du das jetzt mal, also du bist ja so unglaublich vielschichtig tatsächlich zum Thema Hunde unterwegs und dein Leben ist ein großer Teil Hund, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Was ist deine schönste Hundegeschichte, die du erzählen kannst? Also was ist das schönste Erlebnis, was du mit uns teilen magst?
Möchtest du eher so eine persönliche Geschichte haben, ein persönliches Erlebnis oder vielleicht so ein Erlebnis aus Sicht des Hundetrainers, Hundeprofis? Das sind natürlich, machen wir mal eins für beides. Das ist vielleicht einfacher.
Ja, schieß los.
Meine schönste Geschichte. Ich nehme mal ein Beispiel und ich anonymisiere das jetzt auch extra. Ich hatte eine Dame vor mir stehen oder die hatte irgendwann Kontakt mit mir aufgenommen, weil sie ein Problem mit ihrem Hund hat, der so aggressiv ist, in Anführungsstrichen. Und die Frau war unfassbar nett, eine sehr gebildete Frau, aber die war total verunsichert und die hatte richtig Angst und richtig gezittert, immer wenn ein anderer Hund kam. Also es ist ihr sichtlich schwer gefallen, damit umzugehen. Die hatte auch einen Trainer, einen etwas namhafteren Trainer, nicht Martin Rütter, einen
Okay.
etwas namhafteren Trainer, wo sie mehrfach war und richtig, richtig viel Geld investiert hat für keinerlei Fortschritt. Und dann am Ende hat der Trainer, weil er dann noch ein bisschen erfolgreicher wurde, sie mehr oder weniger fallen lassen, indem er ihr die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, das kostet jetzt alles das Dreifache, so nach dem Motto. Und die war wirklich, wirklich verzweifelt. Und dann habe ich mir diesen Hund angeschaut und wir waren bei uns auf dem Gelände. Und ich weiß noch, meine Mitarbeiterin war an dem Tag da. Und ich habe ihr gesagt, komm, schnapp dir mal den Hund, geh mir mal entgegen, ich will mir das Verhalten mal angucken. Und dann kam meine Mitarbeiterin mit ihrem Rüden mir entgegen. Und ich hatte halt diese etwas ältere Labradorhündin, erwachsene Labradorhündin an der Leine. Und die ist dann an der Leine in Anführungsstrichen ausgeflippt. Und meine Mitarbeiterin und ich haben beide einen Lachanfall bekommen. Das war im ersten Blick vielleicht für die Dame ein bisschen gemein, aber das Bild, das ich im Kopf hatte in dieser Situation war, weil der Hund meiner Mitarbeiterin war ein junger Hund, der war knapp 2 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Anderthalb, zwei, netter Rüde verspielt, aber sehr sauberer Aussie, was so die Kommunikation angeht. Und die Labradorhündin ist auf den los. Und das Bild, das ich im Auge hatte, war wie so eine alte Oma, die mit der Handtasche wedelnd versucht, einen 15-Jährigen zu vertreiben. So wirkte das. Weil das war überhaupt nicht ernst. Das war, ja, ich kann es gar nicht sagen. Also das war einfach, es war nicht so schlimm, wie das beschrieben wurde. Und es war auch nicht so schlimm, dass man da wirklich eine hohe dreistellige Summe bei einem Trainer hätte lassen müssen. Und ich habe sie in der gleichen Stunde mit meinen beiden Hunden auf der Wiese frei laufen lassen. Also wir hatten eine eingezäunte Wiese. Und das war das erste Mal seit Jahren, dass dieser Hund frei laufen konnte. Dann gab es eine ganz kurze Reiberei mit meiner Hündin damals. Die ist halt mit der Frisbee gekommen und dann haben die kurz sich angebellt oder so, dass nichts passiert. Keiner wurde verletzt. Das war wieder so ein Oma-Streit an der Aldi-Kasse. Und die Frau neben mir ist in Tränen ausgebrochen. Das sind halt so Situationen, solche Sachen habe ich viele, wo du merkst, ich kann jetzt hier nicht nur einem Menschen, sondern nicht nur dem Hund, sondern dem Menschen helfen, wirklich. Ne? Und ich finde es immer schön, dem Hund helfen zu können. Ich habe zum Beispiel eben diesen Dobermann angesprochen, den wir in der Huta haben. Kaya heißt sie. Wir haben zwei Videos über sie gemacht. Video 1, die kommt in die Huta, die ist die Wände hochgegangen. Die wusste überhaupt nicht, mit anderen Hunden umzugehen. Die Besitzer waren schon. Also die waren super motiviert, junges Paar auch, aber so einen 35 Kilo schweren, dauerlaufenden Dobermann an der Leine, das ist halt kein Spaß. Und am ersten Tag, das erste Video mit dem Hund, das sieht man bei uns auf dem YouTube-Kanal, boah, die ist nur hin und her gerannt und so und die hat nicht stillgehalten. Und dann haben wir 3 Wochen später, 4 Wochen später wieder ein Video gemacht und das war ein ganz anderer Hund. Sowas ist schön, einfach mit einfachen Mitteln den Hunden helfen zu können. Ja, weil dann tust du wirklich mal was fürs Tier. Zusätzlich auch noch nur für den Menschen, ja. Und was ist die schönste private Erfahrung mit Hund? So gefühlsmäßig schön ist das gar nicht so ein eigener oder einzelner Augenblick, sondern generell der Alltag. Also meine Hündin ist letztes Jahr leider gestorben, sehr früh, aber ich habe halt eine Border Collie Hündin und so einen Mischling aus Rumänien, so einen richtigen Straßenköter. Und auch wenn wir noch zusätzlich andere Hunde dabei haben, zum Beispiel von Kunden, wenn die in Urlaub fahren und die übernachten mal am Wochenende bei uns oder sowas in der Richtung, oder wir passen mal auf einen Hund von einem Freund auf, wenn wir mit unseren Hunden unterwegs sind und das auf einer täglichen, alltäglichen Basis, die Hunde einfach frei laufen lassen zu können. Also dem Tier möglichst viel Freilauf zugestehen zu können und Freiheit zugestehen zu können, natürlich unter gewissen Regeln. Und sich darauf verlassen zu können, dass die funktionieren, in Anführungsstrichen, wenn es denn dann mal sein muss, in den allermeisten Fällen, das ist schon schön. Also unser Sohnemann ist jetzt 2,5. Als der das erste halbe Jahr hat meine Frau den viel in der Trage getragen. Und ich war sehr viel arbeiten zu dem Zeitpunkt. Da gab es Tage, da ist Christine mit dem Baby vorm Bauch und 5 Hunden hier durchs Dorf gelaufen. Teilweise ohne
Wow.
Leine.
Ja.
Und die war schon bekannt als die Frau mit Baby und Hunden.
Cool.
Und das ist schon schön. Also ich finde es einfach schön, persönlich mit meinem Hund rauszugehen und zu sehen, der kann frei sein.
Ja.
Mittlerweile ändert sich das bei meinem Alten, weil der hört nicht mehr so gut. Da musst du schon sehr, sehr laut brüllen, dass der dich hört oder sieht.
Wow.
Das heißt, wir müssen jetzt öfter auch anleihen, weil der trödelt dann einfach durch die Gegend. Aber egal wo, ich habe meine Hunde eigentlich nie an der Leine. Also ich bin auch laufe auch im Zweifel durch die Innenstadt ohne Leine. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ich andere nicht stören und einschränke. Da achte ich schon sehr drauf. Aber ja, das ist
Schön.
so, glaube ich, das Persönlichste. Weil da merkt man auch, dass es dem Hund gut tut und dass man halt persönlich auch das, was man tut, Früchte trägt, in Anführungsstrichen. Ne? Weil wenn es Gasthunde sind, die zweimal im Jahr bei uns zu Besuch sind, weil sie Kunden von vor 10 Jahren sind, die funktionieren immer noch so, wie als sie bei mir im Training waren. Die kann ich immer noch freilaufen lassen.
Cool. Das hört sich richtig gut an. Ich habe noch zwei Fragen zum Thema Hundeschule, weil das jetzt so ein bisschen in deinen Geschichten wieder mit angeklungen ist. Und ich finde es einfach irgendwie auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Einmal das Thema Kosten. Ich möchte jetzt gar nicht, dass du sagst, so eine Hundestunde darf irgendwie nur 40 € kosten. Mehr ist irgendwie unseriös. Also wenn man eine Gruppenstunde hat oder keine Ahnung, eine Einzelstunde darf nicht mehr als so und so viel kosten. Aber gibt es so einen gewissen Rahmen, den du vielleicht nennen kannst? Weil du hast ja gerade eben gesagt, die Frau mit dem vermeintlich aggressiven Hund ist bei ihrem alten Hundetrainer dann auf einmal auf einen dreifach erhöhten Preis gestoßen und das war irgendwie unseriös. Also, was kann man denn sagen? Was ist denn unseriös?
Nee, unseriös war es nicht, aber es ist, sagen wir es so, ich hätte das nicht gemacht. Also ich wollte damit nicht implizieren, dass das unseriös ist, sondern wenn ich einen Kunden habe, mit dem ich arbeite, dann würde ich mich schwer tun, den so fallen zu lassen oder dem so die Pistole auf die Brust zu setzen. Vor allem unter Berücksichtigung, dass ich für, und das hat derjenige wissen müssen, dass es nicht so ernst ist, für dieses Verhalten schon richtig viel Geld bekommen habe. Ne? Also das passt einfach nicht in meinen moralischen Kompass. Ne?
Okay, verstehe.
Was so die Preise angeht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kriege immer wieder zu hören, dass ich zu günstig bin.
Okay.
Und ich persönlich habe aber schon immer, egal wie lange wir das jetzt machen, nach Corona und jetzt so mit der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, wo alles unfassbar teuer ist, mussten wir die Preise auch anhören. Also wir haben es zu Corona oder nach Corona nicht gemacht, weil ganz viele Leute halt eben kaum Geld hatten, ne? Und so. Da habe ich gesagt, okay, ne, das würde ich jetzt nicht erhöhen wollen, aber jetzt ging es halt nicht mehr. Und ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich die Stundenpreise erhöhe, egal ob es Gruppen- oder Einzelstunden sind. Weil ich weiß, dass ein Großteil der Bevölkerung halt eben nicht auf so großem Fuß leben kann. Und das bringt mir nichts, die gleichen Preise wie alle anderen zu haben. Und das nette junge Studenten- oder Ausbildendenpärchen mit ihrem Hund können sich das nicht leisten. Auf der anderen Seite, und das ist so die Kehrseite der Medaille, ich glaube, dass viele Hundehalter, die sich eine Hundeschule wählen, zu sehr auf den Preis gucken. Denn es gibt Hundeschulen, die deutlich günstiger sind. Aber das hat mein Opa immer gesagt: Was nichts ist, kostet auch nichts.
Ja.
Das darf jetzt bitte keiner, der zuhört, falsch verstehen. Aber Hand aufs Herz, wer eine Einzelstunde für 35 oder 40 € anbietet, das kann nur zwei Gründe haben. Entweder, weil er wirtschaftlich nicht davon leben muss oder wirtschaftlich nicht kalkulieren kann, denn 40 € für eine Einzelstunde. Da bleibt dir nach Abzug aller Kosten und Steuern bleibt dir 20 €
Ja,
übrig. Und
richtig.
davon musst du nicht nur jetzt leben, sondern im Zweifel auch deine Zukunft später, deine Rente absichern. Das ist unmöglich. Das ist wirtschaftlich nicht möglich. Oder die andere Lösung ist halt, es ist jemand, der gibt natürlich auch Ausnahmen, wie die fangen gerade frisch an oder so oder wollen noch nicht viele Preise nehmen. Aber die andere Möglichkeit ist einfach jemand, der eine Dienstleistung anbietet, die aus seiner Sicht nicht mehr wert ist. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt Leute, die verlangen viel Geld für eine schlechte Dienstleistung in allen Bereichen. Also, wenn Hundehalter zuhören, die sich damit gerade auseinandersetzen, schaut, dass ihr nicht die günstigsten nehmt und schaut, dass ihr nicht die teuersten nehmt. Das ist vielleicht so ein guter Rat. Weil die günstigsten, das sind nicht alles schlechte Trainer, das will ich nicht sagen. Ne? Es gibt ganz viele Hundesportvereine, die für ein kleines Geld wirklich eine gute Basis schaffen können und ein gutes Training anbieten. Aber es gibt auch ganz viele Hundesportvereine oder Trainer, die für kleines Geld, die einfach nur kleines Geld aus der Tasche ziehen. Gibt es auch auf der anderen Seite der Skala, die halt sehr teuer sind und dir das große Geld aus der Tasche ziehen, gibt es auch. Aber Hundetrainer, die sehr teuer sind, sind es entweder deshalb, weil sie sich es leisten können, weil sie eine gewisse Qualität oder ein gewisses Standing haben, weil sie einen gewissen Namen hinter sich haben oder aber auch einfach erfolgreich genug sind, das durchzuziehen. Meine Preise, und alle sagen, das ist zu günstig. Meine Einzelstunden kosten im Moment 60 Euro. Wir werden jetzt aber auf 75 Euro erhöhen, weil die Einzelstunden sind das Einzige, was wir nicht angepasst haben, jetzt mit den erhöhten Kosten durch Strom und Sprit und weiß ich gar nicht, was alles. Und meine Gruppenstunden kosten, wenn man so eine Zehnerkarte nimmt, 14 Euro. Und damit sind wir schon eher günstig. Es gibt günstigere, aber viele sind deutlich teurer.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich habe für eine Einzelstunde schon 80 Euro bezahlt bei meiner Hundetrainerin. Ja.
Und das heißt nicht, dass das schlecht ist, diesen Preis.
Nee,
Ne?
nee.
Aber
Ja.
als Beispiel, mein Erstgespräch, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, mein Hund, wenn es klingelt, bellt immer. Ja? So, dann muss ich mir erstmal den Hund angucken, muss dich kennenlernen, muss das Problem sehen. Das heißt, ich muss so eine Anamnese machen. Hab wieder so ein Fachwort. Bei mir ist das Erstgespräch, kennenlernen, wie auch immer.
Ja.
So, dieses Erstgespräch bei mir ist sehr günstig. Mit 30 Euro pauschal. Wenn wir 45 Minuten brauchen, hast du Pech gehabt. Wenn wir 70 Minuten brauchen, hast du Glück gehabt. Aber auf 30 Euro auf diese Stunde geplant, kostet mein Erstgespräch. Und dann kann ich dir sagen, okay, so und so können wir das trainieren. Und dann brauchen wir vielleicht ein, zwei, drei Termine. Bei ganz vielen Trainern ist es aber Usus, so ein Erstgespräch auf 2 Stunden zu strecken mit einem Fragebogen, den du vorher ausfüllen musst, tralala hier und da, und das kostet dich gleich 120 Euro. Und das wollte ich von Anfang an nicht. So sehe ich das. Wenn ich eine gute Dienstleistung anbiete und sage, hey, dieses Fitnessstudio ist das Beste im Umkreis, meine Trainer sind toll, gute Stimmung, ist alles sauber. Wenn ich hinter dem stehe, was ich anbiete, dann muss ich es nicht hinter hohem Kosten verstecken, sondern ich kann sagen, guck es dir an, zu einem kleinen Geld, zu einem fairen Preis, und dann wirst du schon sehen, was es kann und was es nicht kann. So war immer meine Auffassung. Und ich wollte einfach den Einstieg einfacher und günstiger machen, damit halt eben auch Leute mit wenig Geld sich das leisten können.
Finde ich super, finde ich extrem fair, muss ich sagen. Also und auch vollkommen in Ordnung, dass ihr da die Preise jetzt etwas moderat anzieht. Ist in Ordnung.
Ja, wir kommen halt nicht drum
Ja,
herum.
ist
Ne?
normal,
Also
ja.
zum Beispiel heizen wir unsere Hundetagesstätte mit Gas. Unsere Heizkosten haben sich vervierfacht.
Ja, ich kenne das,
Das
ja.
ist utopisch. Also ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Soweit kann ich nicht gucken. Aber mit 10 Mitarbeitern bin ich ein mittelständisches Unternehmen. Aber ich bin ein sehr kleines mittelständisches Unternehmen. Aber für jemanden, der arbeitet und Geld verdienen muss mit einem kleinen Unternehmen, ist das, was im Moment passiert, sehr, sehr, sehr schwierig, finanziell aufzufangen.
Auf jeden Fall, das ist schon
Ja.
richtig, ja. Gut, und zweite Frage, die ich noch hinterher schießen muss zu dem Thema, ist, was ich mal erlebt habe und was mich extrem abgeschreckt hat, dass die Hundetrainerin, bei der ich war, nach meiner Hündin mit dem Schlüsselbund geschmissen hat und sie halt auch volle Lotte getroffen hat. Und meiner Ansicht nach war mein Hund eher schon immer ängstlich und deswegen verunsichert und teilweise halt dann aggressiv oder ist weggelaufen, wenn man sie an die Leine nehmen wollte. Solche Geschichten waren das damals. Und sie hat dann mit dem Schlüsselbund nach ihr geschmissen. Ich fand das extrem uncool. Ich bin danach nicht mehr zu der Hundeschule gegangen und habe die Hundeschule gewechselt. Wie stehst du zu solchen Methoden? Ich habe es jetzt gerade wieder neulich beim Spazierengehen mit einer Freundin mit dem Hund auch gehört, dass sie bei einem Hundetrainer war, der so eine Dose gefüllt mit Nägeln benutzt und die immer schüttelt, damit der Hund sich erinnert, das ist was, was unangenehm ist und damit nach dem Hund schreist. Ich finde, das sind komische Methoden, oder?
Ja und nein.
Okay.
Also wahrscheinlich, wenn man mal das mit der Rappeldose oder Rappelflasche von dem zweiten Trainer mal vorab, ich glaube nicht, dass da Nägel drin waren, sondern wahrscheinlich Schrauben.
Ja, irgendwas, was
Aber
rappeln
irgendwas heißt
soll.
halt
Ja.
Krach machen. Wir machen das mal ganz, ganz nüchtern. Ich frage dich jetzt einfach zu der Situation mit dem Hund, mit deinem Hund und dem Schlüssel. Was ist denn da passiert, warum die Trainerin deiner Meinung nach den Schlüssel geworfen hat? Also hat dein Hund gerade das Nachbarskind vom Skateboard gezogen oder hat die einfach nur am Gartenzaun irgendwen angebellt?
Nee, die ließ sich nicht an die Leine nehmen und ist weggelaufen.
Okay, das heißt, sie hatte Angst, wollte nicht angeleint werden, und dann hat die Trainerin den Schlüssel
Ja,
geschmissen.
genau.
Schlechte Trainerin. Gibt keinen Grund, das anders zu sehen, für mein Verständnis.
Okay.
Wenn jetzt in dieser gleichen Situation, also ne, vorher passiert was anderes und die Trainerin schmeißt irgendwas jetzt nach deinem Hund. Ist ja erstmal egal, ob das der Schlüssel war oder warum das der Schlüssel war, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn in der gleichen Situation dein Hund beim Nachbarskind im Hosenbein hängt, oder verstehst du, also
Ja.
es kommt nicht darauf an, was die Trainer tun. Es gibt natürlich Dinge, die gehen nicht und sind völlig unnötig, keine Frage. Es kommt aber nicht auf das Was an, sondern es kommt immer auf den Kontext an.
Ja,
Ich habe
verstehe.
das eben schon mal gesagt, genauso mit der Rappelflasche. Dazu muss ich übrigens sagen, dass ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen die Rappelflasche meiner Meinung nach nicht gut oder nicht richtig einsetzen. Das ist völlig wertungsfrei jetzt oder völlig ohne Kontext der Situation gegenüber. Aber machen wir es mal ganz nüchtern. Ich habe eine Hundegruppe mit 60 Hunden in der Hundetagesstätte. Wenn, und da geht nichts mit Leckerchen, wenn ich da Leckerchen raushole, ist Getose ohne Ende. Wenn sich da jetzt 20, 30 Meter von mir entfernt zwei Hunde prügeln, wirklich jetzt prügeln, weil die sich wegen Stöckchen in die Wolle gekriegt haben und sich das hochgeschaukelt hat, was ja passieren kann. Dann, und das ist wieder kontextbezogen, dann muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, das zu lösen und das aufzulösen, das zu trennen. Und da kann ich nicht einfach nur mit Leckerchen winken und die auseinanderholen im Zweifel. Ja, aber da hängt jetzt der Rottweiler auf dem Labrador und umgekehrt. Da muss ich ja irgendwie dazwischen kommen. Verbal, was die Aufmerksamkeit angeht, was die Lautstärke angeht, und im Zweifel muss ich die voneinander trennen können. Und im Zweifel greife ich da jetzt nicht bei den Hunden mit den Händen rein und hole die auseinander. Das mag in der Hundetagesstätte, wo ich alle Hunde kenne, noch in Ordnung sein. Bei einem fremden Hund geht das dann im Zweifel vielleicht nicht. Ich bin in den 10 Jahren mehrfach gebissen worden, auch das eine oder andere Mal richtig, also nicht so richtig schlimm, aber so, dass ich ins Krankenhaus musste, war auch schon 2, 3 Mal, um die Fragen neutral und fair zu beantworten. In der Situation mit deiner Hündin hätte ich niemals so reagiert. Wahrscheinlich hätte bei einer ängstlichen Hündin, die das Nachbarskind am Zaun anbellt, hätte auch noch 1000 andere Sachen passieren müssen, bevor ich da irgendwas nach der werfe. So. Und ich hätte noch ganz andere Optionen gehabt. Aber zum Beispiel hätte das Gleiche auch gemacht werden können. Wir bleiben jetzt mal bei dem Bild, dein Hund bellt am Gartenzaun andere an, mit einer Wasserflasche. Also dann ist das nur Wasser und die wird nass, das findet die doof und rennt weg. Jetzt wird der eine oder andere sagen, auch das ist ja schon aversives Training und so weiter und so fort. Und ja, das ist kein nettes Training, aber es ist der Kontext, der wichtig ist. Weil im Zweifel hängt der Hund irgendwann wirklich in dem Kind. Und wenn ich vorher andere Dinge probiert habe, das heißt, ich habe versucht, ein Alternativverhalten aufzubauen und dies und das und jenes, und all diese Dinge führen nicht ans Ziel, dann muss ich irgendwann, so liebevoll ich halt vorher auch war, eben auch so konsequent sein, das zu Ende zu fahren und zu Ende zu bringen und im Zweifel auch an einen Punkt zu gehen, den ich eigentlich vermeiden wollen würde, dem Hund eine Grenze aufzuweisen. Denn das ist das, was einen guten Trainer oder Trainerin von einem schlechten Trainer oder Trainerin unterscheidet. Ich kriege ganz viele Hunde im Training, die Wochen oder Monate lang bei anderen Trainern waren und da ist immer alles nur mit Leckerchen und Umdrehen und tralala versucht worden, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das für 8 oder 9 von 10 Hunde funktioniert, aber vielleicht für diesen einen nicht. Und an dem Punkt, wo man dann hätte einen weiteren Schritt gehen müssen, haben entweder die Trainer nicht gewusst, wie es weitergeht, wenn ich Trainer sage, meine ich immer auch Trainerinnen, die Kollegen entweder nicht gewusst, wie es weitergeht, oder aber, also fachlich nicht gewusst, sich das nicht zugetraut, oder aber einfach keine Lust darauf gehabt und den Hund abgegeben. Das heißt aber, die landen dann bei mir mit einer Vorgeschichte, die es noch schwieriger macht zu trainieren, und ich bin dann derjenige, der im Zweifel mit der Wasserflasche auf den Hund schießen muss. Ja.
Verstehe, okay.
Ja. Aber auch da, ich habe eben ja von dem Dobermann erzählt. Ich hatte noch eine andere Geschichte, die mich sehr gefreut hat. Das war ein Mann, der zufälligerweise jetzt hier meine Nachbarn sind, also eine Straße weiter, weil wir umgezogen sind. Der war für über 1000 Euro bei einem Hundetrainer, weil seine französische Bulldogge aggressiv an der Leine ist. Für über 1000 Euro bei einer Trainerin war es, glaube ich, sogar, weiß ich nicht mehr genau. Und ich habe mir das angeguckt. Das war nicht schlimm, was der gemacht hat. Das war nicht böse, was der gemacht hat. Der war einfach nur völlig überfordert mit der Situation. Aber der hat halt bulldoggentypisch an der Leine einen Riesenaufstand gemacht. Den habe ich ein einziges Mal mit Wasser hinter die Ohren geschossen. Also im Aufbau natürlich nicht einfach nur abgeschossen, sondern ich habe den erklärt, warum, wieso, weshalb. Wir haben Test vorher gemacht und so. Ich habe den einmal mit Wasser abgeschossen in der ersten Stunde. Der hat nie wieder einen anderen Hund angebellt. Das hat den Mann 30 Euro gekostet. Ich sehe den einmal die Woche mir entgegenkommen.
Ja, wahrscheinlich
Weil,
lächelnd.
ja, genau. Und der Hund ist cool. Der begrüßt mich, der geht mit anderen spielen. Also manchmal ist es auch notwendig, eine Grenze aufzuweisen. Und ich finde, dass viel zu schnell vorverurteilt wird, wenn jetzt zum Beispiel Martin Rütter im Fernsehen mit einer Wasserflasche nach einem Hund schießt. Ich kann mich der hat ja diese Serie hier, die Unvermittelbaren, wo etwas schwierigere Fälle waren. Da war, glaube ich, letztes Jahr irgendwie einer seiner Trainer, der mit einer Wasserflasche einen Schäferhund abgeschossen hat. Und der Aufschrei war riesig. Der hat Morddrohungen gekriegt per Post und weiß der gar nicht was. Und das, finde ich, geht völlig am Ziel vorbei. Für einen Hund, der wirklich gefährlich war, den man mit Wasser abgeschossen hat. Also, das ist etwas, das mir als Hundetrainer wirklich immer wieder auffällt. Es wird viel zu schnell geurteilt, was der Trainer macht. Denn das Schlüsselwerfen hätte in einer gewissen Situationen unter gewissen Voraussetzungen vielleicht eine Bewandtnis oder einen Grund haben können. In deiner Situation war es völlig unnötig und absolut daneben. Wichtig ist halt, du hast gesagt, ich gehe da nicht mehr hin.
Ja,
Du
ich habe
musst
auch noch
das.
meine Meinung dazu gesagt. Also ich habe gesagt, das fand ich jetzt
Ja,
irgendwie total
das solltest du
daneben
aber.
und habe gesagt, es tut mir leid, ich werde die Hundeschule wechseln. Aber ich habe es höflich gesagt und so.
Genau. Und dann merkst du an der Reaktion der Trainer oder Trainerin gegenüber, ob die da Verständnis für hat oder nicht, oder ob die das versteht oder nicht. Also solche Gespräche habe ich auch. Ich habe was gemacht und irgendeiner, der Kunde sagte dann, hey, das find ich nicht gut. Und dann muss ich halt als Dienstleister habe ich zwei Varianten, darauf einzugehen. Ich kann sagen, oh, das tut mir leid, sorry, aber da haben wir uns falsch verstanden. Oder ich finde einen anderen Weg, es gibt noch einen anderen Weg. Oder aber ich muss sagen, ich halte das für die notwendige Maßnahme, weil, und wenn das für dich nicht in Ordnung ist und du das nicht nachvollziehen kannst oder möchtest oder das du nicht tun möchtest, dann müssen sich hier unsere Wege trennen. Aber dann muss ich auch dazu stehen. Ja,
Genau.
und wenn du deiner Trainerin da gesagt hast, ich finde das nicht gut, dass das und das passiert, und die sagt, ja, oder geht da nicht drauf ein, dann ist das
Genau.
wiederum ein Zeichen für eine schlechte Hundetrainerin. Wenn du oder andere Hundehalter eine solche Erfahrung machen, da ist etwas passiert, das unfair ist oder nicht notwendig war, wie jetzt in deinem Fall für einen Hund, der sich nicht anleinen möchte, den zu bewerfen mit irgendwas.
Ja.
Das ist völlig daneben. Dann bitte sagt dir das nicht nur den Trainern, sondern bitte nutzt eure Möglichkeit, im Zweifel Rezensionen über diese Hundeschule zu veröffentlichen. Und zwar nicht hetzerisch und unfair sondern sachlich. Und im Zweifel vorher mit einem anderen Trainer darüber sprechen, was hältst du von der Situation? Siehst du das so wie ich oder siehst du das so wie die? Und dann kriegt man schon vielleicht ein Feedback und dann muss man drunter schreiben, im Zweifel Google-Bewertung, ich habe mich in der Hundeschule nicht wohlgefühlt, weil mein ängstlicher Hund in einer Situation, wo er sich nicht hat anleinen lassen wollte, beworfen wurde mit Gegenständen. Fertig. Und das hilft halt dem Nächsten wieder. Weil solange die Hundehalter nicht anfangen, realistische Bewertungen über Dienstleister, also Hundetrainer oder Betreuer oder was auch immer, zu verfassen. Und ich sage extra realistisch, weil oft ist es nämlich genauso, dass es nicht so ist. Da wird halt ganz schlimme Sachen geschrieben oder ganz tolle Sachen. Es gibt halt keinen dazwischen. Aber wenn Hundehalter das nicht machen, werden immer mehr andere Leute dort zu diesem Training gehen, wenn immer mehr Leute zu dieser Trainerin laufen und im Zweifel das Gleiche erfahren. Und diese Trainerin kommt damit immer weiter durch, in Anführungsstrichen, weil sie eben nicht genötigt ist, ihr Verhalten anzupassen, weil sonst der Markt eben nicht funktioniert für sie.
Ja, das stimmt.
Also
Ja.
warum sollte ich etwas verändern, wenn es für mich keine Konsequenzen hat? Und selbst wenn es für drei von vier Hunden funktioniert, da in der gleichen Situation, dann macht die weiter. Aber wenn das 10-mal in der Bewertung bei Google steht und die Google-Bewertung langsam unter 3 rutscht und kaum noch einer anruft, dann wird die Dame nachdenken müssen.
Das stimmt.
Und nur, ja, und nur dann ändert sich was. Und nur so kriegen wir die schwarzen Schafe, in Anführungsstrichen, aus der Szene raus.
Richtig,
Egal, ob
richtig.
es Vereine oder Trainer sind oder Hundeschulen.
Ja, tatsächlich war ich damals zu dem Zeitpunkt ein bisschen unsicher, ob das jetzt nur meine persönliche Animosität ist oder ob das tatsächlich eine falsche Erziehungsmethode
Ja,
ist.
diese Unsicherheit haben ganz viele. Und es gibt einen einfachen Satz oder eine einfache Hilfestellung, wie ihr Hundehalter euch selbst damit auseinandersetzen könnt. Versucht durchzuatmen und 2, 3 Tage später stellt ihr euch folgende Frage: War das angebracht, was passiert ist, und war das angemessen, was passiert ist? Ich habe eben das Bild gezeichnet mit zieht das Kind vom Fahrrad oder bellt einfach nur, wenn es klingelt. Oder will sich nicht anleinen lassen. In der einen Sache kann ich sagen, das ist definitiv nicht angebracht, den Hund da zu beschmeißen. Es hätte noch tausend andere Sachen. Ich hätte mir einfach Leckerchen holen können, hätte mir Zeit lassen können oder. Ne? Es gibt noch tausend Möglichkeiten. In der anderen Geschichte, mein Hund hängt dem Nachbarsmädchen im Hosenbein. Da kann ich nicht noch erst Leckerchen und warten. Da muss ich reagieren. Und da ist es vielleicht angebracht zu reagieren. So. Und wenn ich dann reagiere oder wenn dann reagiert worden ist von dem Trainer, frage ich mich, ist das angemessen gewesen? Also war das im Verhältnis fair oder nicht? Wenn mein Hund, wir nehmen wieder die gleichen Bilder, damit es vielleicht einfacher ist, mein Hund hängt dem Nachbarskind im Hosenbein, das Mädchen schreit schon wie am Spieß, weil es natürlich Angst hat, egal wie groß der Hund ist, und ich werfe da jetzt, weil ich nichts anderes in der Hand habe, meinen Schlüssel nach dem Hund und treffe den am Hintern und der hört auf, dann ist das von mir aus sowohl angebracht als auch angemessen. Ja? Nicht angemessen wäre dann, den Hund danach Strich und Faden noch danach zu verprügeln oder weiß der Geier, oder noch weiterzumachen. Genauso nicht angemessen wäre, mein Hund bellt am Gartenzaun oder hinter der Tür andere Menschen an, wenn es klingelt zum Beispiel. Da ist keiner in Gefahr, da muss ich nicht so extrem reagieren, da habe ich noch ganz viel Zeit und ganz viele andere Optionen. Da dann einen Schlüssel zu werfen, ist nicht angemessen. Ja, wenn der durch den Gartenzaun bellt und den mit Wasser abzuschießen, das ist dann schon wieder so ein Bereich, wo ich sage, das ist noch in Ordnung, ne, vielleicht. Also das kommt immer auf den Kontext an. Aber die Leute sollten sich fragen, der Trainer oder Trainerin hat etwas gemacht, das ist so und so gelaufen, war das angebracht und angemessen? Und zwar nach 2, 3 Tagen Ruhephase, weil sonst ist man noch so auf 180. Und wenn man beide Sachen mit Nein beantworten kann, dann ist das mit Sicherheit nicht gut gewesen. Und die gleiche Frage kann man auch 1, 2, 3 Leuten oder einem anderen Kollegen oder auf der Arbeit oder einem anderen Hundetrainer stellen, ob er das so sieht, ist das angebracht und angemessen gewesen? Und wenn da auch Nein kommt, dann ist es euer gutes Recht, ins Internet zu gehen und zu sagen, ich schreibe eine Bewertung, weil ich nicht gut finde, dass das richtig ist, was da passiert. In meinem Fall.
Absolut
Und das
richtig.
müsst ihr, das ist sogar eure Verpflichtung, meiner Meinung nach, weil das passiert viel zu selten.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe das damals auch nicht getan. Die Hundeschule existiert mittlerweile nicht mehr. Insofern bin ich da jetzt.
Warum wohl?
Genau.
Was ein Glück, weil es gibt ganz viele Hundeschulen, die seit Ewigkeiten so operieren. Wirklich, gibt es noch, also ich meine jetzt nicht nur, mit so operieren meine ich jetzt nicht nur Hundeschulen, die zu hart sind, in Anführungsstrichen. Ich habe das eben gesagt, ich bin absolut bereit, einem Hund auch bildlich gesehen in den Hintern zu treten, wenn es da gerade wirklich darum geht, dass der eine den anderen schlimm verletzen will oder so, dann muss ich das machen. Ja, also ich kann auch anders, aber es gibt ganz viele Hundeschulen, die halt einfach schlecht arbeiten, schlecht mit Hunden umgehen, nicht nur hart, sondern unfair. Ich kenne Kollegen und Kolleginnen hier im Kreis, die schon bei Welpen anfangen, wenn die nicht liegen bleiben, weil die aus dem Platz aufstehen, die runterzudrücken. Das ist, als würde ich mein Kleinkind, das halt nicht still sitzen bleiben kann, immer wieder in den Stuhl pressen. Das ist total unnötig. Und da passiert jetzt erstmal keinem was und es ist erstmal nichts Schlimmes und ich habe keinen Schlüssel geschmissen. Aber wenn wir nicht anfangen, als Hundehalter das zu kommunizieren, was da passiert, wird sich keiner ändern müssen. Und dann kriegen wir die schwarzen Schafe aus den Hundetrainern und Hundevereinen nie raus.
Super. Wichtiges Statement an dieser Stelle. Sehr gut, dass du das mal gesagt hast. Da weiß ich jetzt auch in Zukunft, wie ich mich verhalten soll, falls mir sowas nochmal passieren sollte.
Ja, ich hoffe nicht.
Das hoffe ich auch. Jetzt kommen wir aber zu meiner schnellen Fragerunde. Also bitte kurze Antworten auf diese folgenden Fragen. Kennst du einen schönen Hundewitz? Und wenn ja, dann schieß los.
Der Golden Retriever ist bei der Zusammensetzung von Gott aus folgenden Teilen gemacht worden: 50% Regenbogen, 30% Einhörner, 20% Staubsauger.
Ich habe das Gefühl, der Staubsauger ist wesentlich höher angesetzt, aber okay.
Ach, hast du Golden Retriever?
Nee, meine Mutter hatte einen. Die ist
Okay.
leider vor 2 Jahren jetzt verstorben, aber die war
Okay.
so verfressen und sie hat wirklich immer alles sauber gemacht unterm
Aber
Tisch.
die sind so glücklich, die grinsen den ganzen Tag, für die gibt es einfach nichts, was schlecht läuft, die sind
Ja,
immer
das stimmt.
freundlich.
Das
Ja,
stimmt.
deshalb fand ich das mit dem Regenbogen und Einhörnern sehr gut.
Ja,
Ja.
das ist ein wunderschöner Witz. Vielen Dank. Danke, danke fürs Teilen. Nächste Frage. Dein Top-Tipp für Hundehalter.
Der Top-Tipp für Hundehalter: Fairness und Kommunikation löst für euch alle Probleme, fast alle Probleme. Fragt euch immer, ist das fair, was ihr mit eurem Hund macht? Und achtet darauf, ob ihr sauber kommuniziert. Das heißt nicht, dass ihr laut sein müsst, doll sein müsst, aber redet ihr, gibt es klare Kommunikationsstrukturen? Redet ihr zu viel, zu wenig?
Die nächsten Fragen gehen jetzt eher auf dich persönlich und deine Hunde. Die erste Frage hast du ja eigentlich schon beantwortet. Spaziergang mit oder ohne Leine?
Wenn ich kann, ohne. Nicht überall geht das, aber sobald ich die nicht brauche, mache ich die ab.
Darf dein Hund ins Bett?
Ist das eine rhetorische Frage?
Es gibt viele Leute,
Natürlich.
die das eklig finden, aber also ich,
Ah,
ne,
nee.
wer weiß, aber okay.
Ja, mein Hund darf nicht ins Bett.
Super. Und Trockenfutter oder was?
Barf.
Okay, cool. Alle Achtung.
Was das angeht, bin ich absolut gegen. Also ich bin nicht gegen Trockenfutter, aber mein Hund verträgt das nicht. Und ich bin jeder, dem ich bisher erzählt habe, dass ich barfe und was ich barfe und wie ich das mache und der das probiert hat, ich habe eine negative Rückmeldung bekommen, wo es der Hund nicht vertragen hat. Alle anderen sind viel gesünder. Bin fest davon überzeugt, dass das, was wir in die Hunde reinstopfen, als Hundefutter nicht gesund ist.
Okay.
Oder dass es gesünder geht, sagen wir es mal so.
Dazu habt ihr ja tatsächlich auch eine Ernährungsberatung, ne, die ihr anbietet.
Genau, Christine hat eine Ernährungsberaterin-Ausbildung gemacht und macht das auch. Wir empfehlen den Leuten auch, oder bevor jetzt jeder gleich losrennt und sagt, oh Gott, ich ernähre meinen Hund scheiße. Wenn euer Hund gesund ist mit dem, was er kriegt, sei es das Aldi-Futter, dann ist doch alles in Ordnung. Dann bleibt doch dabei. Wenn er das verträgt und es gut geht, ist es in Ordnung. Aber ganz viele wissen gar nicht, ob es ihren Hunden gut geht. Also dann, wenn der Hund dreimal am Tag einen breiigen Haufen kackt, der riesig groß ist, dann stimmt irgendwas nicht. So. Und genau, die Christine hat dann Ernährungsberatung gemacht und in den meisten Fällen helfen wir den Leuten mit Barfplänen, wenn die Hunde krank sind oder weil sie einfach auf das Barf umsteigen wollen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich habe folgende Futtervarianten, was hältst du davon für gut? Oder kann ich das füttern? Muss ich noch irgendwas dazu füttern? Und Christine guckt dann da rein und hilft den Leuten. Ja,
Super,
genau.
cool, schönes Angebot.
Und wir empfehlen halt auch unter anderem gewisse Trockenfutter oder Nassfutter oder sagen, hey, du kannst mit dem Futter bleiben, alles gut und so, ne? Ja.
Super. Was ich auch auf eurer Homepage gesehen hatte, was ich total vergessen habe anzusprechen, dass ihr eine kostenlose Kaufberatung
Oh, bitte.
anbietet.
Ja.
Gibt es nicht mehr oder was? Oder
Ja, doch,
soll ich
doch.
die
Also,
Frage streichen?
nein. Damit hat das mal angefangen, dass ich gesagt habe, hey, ich will halt den Leuten auch mal helfen und so, ne? Und will was Gutes tun. Am Anfang habe ich auch ganz viele kostenfreie Trainings gemacht, wenn ich gesagt habe, wenn ihr Student seid oder Rentner, dann helfe ich euch kostenlos, könnt ihr euch bewerben und so. Aber irgendwann ging das zeitlich einfach nicht. Und diese Kaufberatung haben wir am Anfang kostenlos gemacht, so zur Art Kundengewinnung, ne? Also auch vor Ort. Irgendwann ging das nicht mehr vor Ort. Dann haben wir es nur noch digital gemacht und per E-Mail. Das machen wir jetzt auch noch immer per E-Mail. Und im Moment ist das eher so, dass wir den Leuten Erfahrung zu den Rassen geben oder wenn sie uns nach gewissen Züchtern fragen, dass wir dazu was sagen. Und das Ganze auf so einer freiwilligen Spendenbasis. Das heißt, das kostet nichts und wir sagen den Leuten, hey, wenn es euch geholfen hat, Spendet gern 5 oder 10 oder 20 oder 50 €, was es euch wert gewesen ist, per PayPal. Ja, genau.
Das
Also das
finde ich
gibt es
super.
schon noch, aber das ist viel Aufwand, weil so eine Kaufberatungs-E-Mail, wenn wir da einen Fragebogen losschicken, ist nicht allzu kurz, ne? Das ist also viel Lesen und so, und das ist zeitlich im Moment alles sehr, sehr schwierig. Wir versuchen das trotzdem immer noch zu machen. Wir haben dann eine große Liste an Hunderassen. Zu vielen von diesen Hunderassen haben wir sogenannte Rassechecks auf YouTube, wo ich mal ehrlich beschreibe, wie ich die Rasse sehe und kennengelernt habe in den letzten 10 Jahren, auch mit allen negativen Dingen und so. Und da geht es dann also nicht um Fellfarbe, sondern um Verhalten und all solche Sachen. Und noch mit Rassen, die wir, also in dieser Liste, die wir dann da losschicken können, haben wir auch noch Rassen, die nicht an unseren Rassechecks vertreten sind. Und dann kriegen die Leute von uns eine große Auswahl von verschiedenen Rassehunden, Typen, die unserer Meinung nach zu ihnen passen könnten, und kriegen dann auch neue Ideen. Und das sind auch Hunderassen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und genau. Und früher sind wir aber auch mit den Leuten ins Tierheim gefahren und haben gesagt, komm, wenn du Hilfe brauchst, ich fahre mit zum Züchter, fahre mit zum Tierheim, guck mir den Hund an und kann dir meine Meinung sagen.
Gut. Es scheint mir so, du bist auch ein kleiner Weltverbesserer oder Hunde-Weltverbesserer oder Menschen-Hund-Team-Weltverbesserer. Du scheinst da sehr viel Engagement reinzustecken und häufig zu vergessen, dass du davon auch leben musst.
Ich habe es eben schon gesagt, ich kriege sehr, sehr häufig solche Sachen zu hören.
Ja.
Aber wenn sowas wie eben der Trainer, der dann mittendrin die Kundin fallen lässt, nachdem er ihr mehr oder weniger gar nicht geholfen hat, und dann sagt, ja, jetzt kostet aber die Stunde gleich 300 € oder was, sowas finde ich es halt eine absolute Sauerei. Und wenn meine Mutter das wüsste oder mein Opa das hören würde, dass ich das gemacht hätte, der würde sich im Grabe umdrehen. Also ich versuche fair zu sein und ich möchte den Leuten ja auch helfen. Auf der anderen Seite muss halt jeder auch Verständnis dafür haben, dass das ein Job ist, von dem man sehr, sehr schwer leben kann. Also komplett alleine sehr schwer davon leben kann. Ich könnte das auch ohne die Huta so gut wie gar nicht, weil das machst du halt nicht, bis du 70 bist oder 65.
Nee.
Wenn du 50, 55 bist, und dann rennst du nicht mehr draußen eine Verwieserung. Das ist nicht so einfach. Also ich habe Tage, da habe ich 30.000 Schritte locker geknackt. Ne? Und jetzt nach 10 Jahren meldet sich mein Körper schon. Also ich will den Leuten gerne helfen und ich freue mich, den Leuten zu helfen. Aber ich kriege auch immer wieder Nachrichten, dass ich zu teuer bin. Dann muss ich sagen, dann geh halt woanders hin, sorry.
Definitiv. Ich glaube, es ist jetzt der richtige Moment, um unseren Zuhörern und Hörerinnen mal zu sagen, wo man denn Kontakt zu euch aufnehmen kann, falls man Fragen an dich, an euch hat, die man natürlich gerne auch entlohnt und die Leistung, die dann daraus entsteht. Ja, erzähl doch mal, was ist deine Homepage? Wo findet man euch überall? Wie heißt der YouTube-Kanal, von dem du schon so viel erzählt hast?
Stadtfälle. Also es ist alles mit Stadtfälle. Über stadtfälle.de landet man auf der Hundeschule. Wenn man Stadtfälle Huta googelt, landet man auf der Webseite der Huta. Wir sind gerade dabei, das zu vereinheitlichen, dass das eine Webseite wird. Und wenn man auf YouTube Stadtfälle eingibt, findet man das auch. Es
Super.
kann sogar sein, dass, je nachdem, wenn man jetzt einfach nur Stadtfälle bei Google eingibt, kann es auch sein, dass man auf unserem Online-Kurs landet, weil wir haben über Corona auch tatsächlich so Online-Kurse aufgebaut mit richtigem Lernkonzept und Videoanleitung und 1000 Beispielvideos mit Kunden, ohne Kunden und so weiter und so fort.
Toll.
Zum Thema Rückruf haben wir jetzt einen. Kann also sein, dass man auch das findet, das ist dann nochmal eine eigene Seite, weil da geht es um den Kurs an sich und dann kommt man auf diese Videoplattform und so weiter und so fort. Genau.
Schön,
Also wer man
fantastisch.
Stadtfälle sucht, findet man uns schon. Und
Prima.
wer Fragen stellen will, kann das auch gerne über Social Media tun. Ich persönlich bin kein Freund davon, komplexere Sachverhalte über Instagram zu beantworten, aber wir kriegen da natürlich viele Fragen. Also wer eine kurze Frage hat, kann das im Zweifel auch da machen. Ihr dürft aber nicht böse sein, wenn wir auf eure E-Mail nicht innerhalb von 2 Tagen antworten, weil das kann ja auch mal ein paar Tage mehr dauern.
Das kann ich verstehen. Gut, lieber Dirk, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Meine allerletzte Frage geht nach einem Buchtipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Was ist dein Lieblingsbuch? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Da mache ich gerade ein Video zu. Ich will kein Buch nennen. Darf ich einen Autor nennen?
Sehr gerne.
Meiner Meinung nach, also weil es gibt ja ganz, du hast ja eben auch unser Laienkonzept angesprochen, ne? Und es gibt ganz viele Kollegen und Kolleginnen und Hundeschulen, die so richtig fancy Worte und fancy Konzepte haben. Und dann heißen die einfachsten Dinge, kriegen verrückte Namen und so. Und ich glaube, dass das das größte Problem im Hundetraining ist. Ja? Also ich habe letztens erst gelesen, unter einem Video, dieser Hund zeigt allelomätisches Verhalten. Ich wusste selber
Was?
nicht, was das heißt. Ja, der macht einfach nach, was der andere macht. Also der
Okay.
macht das nach. Man hätte
Eieiei.
das halt auch so sagen können. Ich sehe immer das Problem aus Sicht der Hundehalter. Die müssen sich oft so fühlen, wie wenn ich zum Arzt gehen würde, sagen, mir tut der Arm weh, und die Erklärung von dem Problem sind einfach nur alle möglichen lateinischen Worte für was da los ist. Da kann ich nichts mit anfangen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Kollegen und Kolleginnen versuchen, mit möglichst vielen Fachworten irgendwie ihre Kompetenz auszudrücken. Ja. Und das ist schon sehr, sehr lange so. Deshalb liebe ich einen Hundetrainer, oder Hundefachmann, reiner Trainer ist er eigentlich nicht, der sehr, sehr viele Bücher schreibt, der auch sehr viel im Fernsehen war und der das alles viel bodenständiger sieht. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und das ist Günter Bloch. So. Und von Günter Bloch, man kann die alten Bücher lesen, Affe trifft Wolf, Wolf im Schafspelz. Die sind zwar 10 Jahre alt, aber die sind, oder ein älter sogar noch, die sind immer noch sehr, sehr gut. Die neueren Bücher heißen Mein Hundewissen zum Beispiel. Das ist einfach, das ist bodenständig, das ist fachlich, das ist gut erklärt, das ist schön geschrieben und man lernt was. Eins der schönsten Geschichten, die er jemals gemacht hat, war nicht ein Buch, sondern eine DVD, nennt sich die Pizzahunde. Gibt es auch als Buch, aber als DVD ist es besser, weil man die Hunde dann auch sehen kann. Das ist eins der seltensten Hundebücher, kostet das Buch mittlerweile 200 €, die DVD 300, 400 € gebraucht, weil die sich richtig, richtig selten sind und weil die aber richtig gut sind. Das ist so ein kleines Schätzchen. Aber jeder, der was über Hunde lernen will, ist mit Günter Bloch sehr, sehr gut bedient, weil er auf jeden Fall was lernt in dem Buch und vor allem auch lernt, Dinge pragmatischer und einfacher zu sehen und weg von den ganzen Fachworten und Trainingskonzepten und ja, Günter Bloch.
Super. Lieber Dirk, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit für dieses Interview genommen hast. Es ist ein wirklich langes Interview geworden, aber ich fand es super interessant. Du hast uns unglaublich viele Tipps gegeben. Auch das jetzt hier wieder als kostenloser Content. Dafür tausend Dank an dich und cool, dass es dich gibt und weiterhin viel Erfolg mit den Stadtfällen. Wenn ich dir mal irgendwie helfen kann, dann sag mir das gerne.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hätte auch eine Kleinigkeit vorbereitet für euch, falls das für dich okay ist.
Sehr gerne.
Ich habe ja gerade so zum Schluss, also wer es jetzt bis zum Schluss geschafft hat, der hat es dann vielleicht auch verdient, in Anführungsstrichen, den Benefit abzugreifen. Ich habe ja unseren Online-Kurs erwähnt, ne, wo wir den Rückruf den Leuten beibringen. Und ja, das ist ein kostenpflichtiger Kurs. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das wirklich sehr guter Kurs ist. Wir kriegen wirklich extrem viele positive Rückmeldungen. Und wir machen immer so kleine Benefits und Geschenke für Tierschutzvereine oder für Züchter. Oder in deinem Fall würde ich das auch gerne dir anbieten, für deine Zuschauer.
Sehr gerne.
So einen kleinen Gutscheincode in Anführungsstrichen. Dann kann man damit den Kurs günstiger machen. Und zwar, den Link kannst du dann ja bestimmt irgendwie unten posten oder so.
Ja, das mache
Ansonsten
ich.
findet den auch jeder, wenn er Online-Kurs Stadtfälle googelt. Und zwar mit dem Code Podcast können deine Zuhörer 20% auf den Kurs sparen.
Super.
Die Zuschauer kriegen Zugriff zu unserer Community, können sich mit uns austauschen, mit den anderen austauschen. Das sind über 7 Stunden Material mit ganz vielen Beispielen und man sieht die Leute auch mit dem Hund arbeiten und nicht nur mich irgendwas erklären und so. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist und dass viele Leute da vielleicht ihren Rückruf mit aufbauen können oder verbessern können. Und genau, also mit Podcast können sie 20% sparen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Super, vielen Dank noch für dieses Goodie obendrauf. Und
Sehr
dann
gerne.
wünsche ich dir jetzt erstmal einfach noch eine schöne Woche und wir hören voneinander. Bis bald, lieber Dirk. Tschüss.
Super, danke dir auch. Tschüss.
Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.